Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 73, Digitec Podcast 73. Heute mit mir, Simon Balissa und
Luca Fontana.
Phil ist in der Ferien, dafür haben wir nachher einen Gast. Und zwar reden wir über den Black Friday, der letzte Woche war. Und wir haben Irene Portmann von uns zu Gast. Sie arbeitet im Brand Management und sie ist quasi die Mrs. Black Friday, wenn man so will. Sie organisiert und vernetzt da alle Leute untereinander, die bei uns mit dem Black Friday zu tun haben. Und wir bekommen da so ein bisschen Sicht hinter die Kulissen, wie das ist, von unseren Einkäufern und Einkäuferinnen etc. Und was es alles braucht, um so einen Aktionstag durchzuführen. Und genau, wie das jetzt zum Beispiel auch die Lieferengpässe sich ausgewirkt haben auf den Black Friday dieses Jahr etc. pp. Da sind wir also gespannt drauf. Auf das. Aber zuerst natürlich kommen wir zu unserem normalen Segment. Normal, sage ich schon. Ja, ja. Normales Segment, das wir eigentlich immer haben. Und zwar haben wir zwei News, nämlich einerseits einen neuen Snapdragon Mobile Prozessor und Grafikkarten aus China, die ersten, die angekündigt worden sind. Im Big Screen reden wir dann über die Beatles-Doku, wo ich den ersten Teil gesehen habe. Das ist mal etwas von Disney Plus, das ich da vorstelle.
Ja, ich habe gedacht, wo ich es gesehen habe, habe ich gedacht, Moment, das ist Disney Plus. Ich habe es nicht ins Programm genommen.
Aber ich habe es nicht über. Also, ich habe es nicht. Ich habe Disney Plus ausgelehnt für das.
Ach so.
Joker, hast du geschaut dafür? Schweizer Serie, da bin ich nicht dazu gekommen zu meiner
Lücke. Verehrte Welten. In der Schweizer Produktion, wo ich mir vorstelle und du eine Disney Plus Produktion.
Ja, es ist alles auf den Kopf gestellt da. Stimmt damit, das zweite Mal Sendung gemacht. Und dann bei den Games habe ich zwei ältere Titel, die ich aber einfach gespielt habe diese Woche. Und zwar einerseits habe ich mich wollte vorbereiten auf das neue Gran Turismo, das dann kommt. Oder ich habe ja dort nochmal ein Interview gemacht mit dem von Emil Frey Racing, mit dem Chef von Emil Frey Racing. Und irgendwie hat es mich dann unter den Nägeln gekützelt. Dann habe ich mir Gran Turismo Sport für irgendwie ein grosses Bier, etwa, für irgendwie 8 Stutz oder so, runtergeladen. Und NBA 2K habe ich im Black Friday Deal gekauft. Kann ich auch noch schnell etwas dazu erzählen. Soweit das Menü von heute. Jetzt habe ich aber noch schnell wollen dich etwas fragen. Wie stehst du zu Toiletten, Wassertoiletten, Wasserspiel, wie sagt man dem? Was ist der Fachbegriff für das?
Mit das Spüdli mit Wasser putzt, meinst du?
Ja, also wie heisst jetzt das?
Keine Ahnung.
Fachbegriff.
Such den Fachbegriff raus. Wie kommst du überhaupt auf die Frage? Also,
ja, Duschwitze,
alles klar.
Wassertoiletten ist eigentlich normale. Water Closet ist ja ein Witz, oder? Kleiner
Fun. Ja, also. Ja.
Sag mal, was ist da deine Meinung dazu?
Ich habe ja italienische Wurzeln, also ich weiß, was ein Bidet ist.
Das Bidet, stimmt, das ist aber... Das hat es im Welschland, bei meinen welschen Grosseltern auch immer gehabt, ein
Bidet. Ein Bidet, wo ich glaube, ein Bidet existiert, weil in diesen Ländern der Abfluss nicht so gut sind. Das heisst, wenn du dort Papier und Zeugs hineinschmeißt, dann verstopft das schnell und darum haben die Bidets, damit die weniger WC-Papier verbrauchen. Aber ich habe eher ein schwieriges Verhältnis dazu. Es ist halt einfach ungewohnt und unangenehm, aber es ist wahrscheinlich alles eine Gewohnungssache. Und ich glaube, hygienischer wäre es theoretisch.
Ja, ich meine schlussendlich, du putzest ja deine Hände auch nicht einfach nur mit der Serviette ab, sondern gehst sie nachher auch noch schnell waschen mit Wasser und Seifen im Idealfall. Aber wieso, dass ich darauf komme? Ich habe nämlich ein Dusch-WC zum Testen bekommen von der Firma Geberit. Es gibt natürlich auch andere, nicht, dass da irgendwie der Verdacht aufkäme, dass wir gesponsert wären. Aber das Dusch... Und das Dusch-WC, das ist sehr einfach zum Einbauen. Das funktioniert mit einem Wassertank, das ist so ein Möbel, das du nebendran hast und so. Und es ist auch sehr rudimentär. Weil in Japan, durch meine Japan-Reise, habe ich natürlich die Vorzüge von Dusch-WC oder vor allem auch von so, ich sage jetzt, modernem WC, oder vom modernen, die Vorzeuge vom modernen Stuhlgang habe ich kennengelernt.
Vom Stuhlgang von der Zukunft.
Ja, weil dort ist es so, wenn du es, also im absoluten Premium-Segment in Japan, wenn du ins WC reinkommst, dann geht der WC-Deckel automatisch auf. Du sitzt auf einem vorgewärmten Ring, was schon sehr eigenartig ist, weil bei uns, wenn ein Ring vorgewärmt ist, gibt
empfinden, ja, komische Signal, Assoziationen.
Da ist schon jemand davor drauf gesessen, das ist ein bisschen unangenehm, aber dort ist das einfach, das ist immer so. Ich habe immer das Gefühl, shit, wer ist jetzt das? Das kann doch gar nicht sein. Es ist ja niemand vorne drauf gewesen, ich habe niemand aufs WC gehen, aber der ist vorgewärmt und dort kannst du natürlich dann, also die Strahl, Kadenz und Takt, die da durchwäscht und Stärke und Temperatur, hast verschiedene, ja, x verschiedene Möglichkeiten und dann nacheinander föhnen, wo je nachdem kalt oder warm dir nachher dort, das alles wieder trocken macht und so. Aber ich habe sehr ein rudimentäres Gerät, jetzt, wo einfach drei Dinge kannst einstellen, aber ich finde es genial, ich finde es wirklich, ich finde es etwas vom Besten.
Ja.
So. Das wollte ich jetzt einfach sagen. Ich bin absoluter Dusch-WC-Afficionado.
Oh. Wir haben dich an Dusch-WCs verloren.
Ein Dusch-WC-Enthusiast. Und ich frage mich, wieso das dann nicht schon überall verbannt ist. Und wenn du als Mieter nehmen bist, dann ist das eben noch recht schwierig, weil du eigentlich müsstest einen grösseren Umbau machen lassen und dann nachher das für den Nachmieter, weil der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass du Schweizer von dir nicht will übernehmen will. Oder? Weil sonst ist aber so, ja, willst du den Geschirrspüler und so? Ja, ja, sicher, aber das Schweizer übernimmt niemand. Ja,
aber wie steht es mit dem Wasserverbrauch? Ist das ein Thema?
Ich habe den natürlich sehr unter Kontrolle und das ist also wirklich nur so ein, also es ist, du musst mir eine Kaffeemaschine musst dir vorstellen, wo du halt einfach das Wasser dort einfüllst und so. Also es ist jetzt, der Wasserverbrauch ist natürlich schon ein bisschen grösser. Auf der anderen Seite kann man sich dann auch fragen, wo ist der Wasserverbrauch grösser bei der Produktion von WC-Papier oder also das braucht ja auch alles mega Wasser. Mhm. Oder halt, wenn ich jetzt da mein Dusch-WC da, wenn ich mir da noch schnell 2 Liter Wasser nehme, Sonnenblase, please. Sorry. Oh. Starting early, innit?
Water in the hole.
Yeah. Water in the hole. Nein, ich finde es genial. Und damit wir das auch nachher auf Digitec-Ebene heben, das Einzige, was nicht funktioniert, ist, es hätte eine Bluetooth-Funktion, wo ich mich also könnte mit der App verbinden, was auch immer mir das würde bringen. Weil es hat, also wirklich, es hat eine Fernbedienung, du kannst einstellen oder du kannst drei Stufen auswählen. Mittel, wenig oder stark. Aber ich weiss nicht, ob die App mir noch ermöglichen würde, auf das ganze Arsenal von Funktionen von dem Duschwitz zuzugreifen. Und das hat eben leider nicht funktioniert.
Vielleicht
aber alles jetzt muss Bluetooth haben.
Ja, vielleicht gibt es irgendeine Gamification auf der App.
So, vielleicht, ja.
Dein dritter Stuhlgang heute, bravo, Token freigeschaltet.
Wirklich, oh nein. Ja, auf jeden Fall, das teste ich und ich finde es super. Kann ich also nur allen empfehlen, Dusch-WCs. Aber ich glaube, wir kommen von Dusch-WCs jetzt auch zu einem technischeren Teil. Und nehmen wir zu uns nicht aus. Und zwar hat Snapdragon, das sind die, wo quasi, das ist ein System on a Chip, nicht wahr? Für diverse Handyhersteller. Qualcomm, Snapdragon, ich glaube, Samsung dürfte ja einer drin sein, oder?
Da fragst du mich etwas.
Ja, aber es war einfach in den meisten, also Google hat jetzt ihre eigene Chip und so, aber der Snapdragon ist eigentlich da so, wo Handys drin haben. Die haben einen neuen Chip, die nächste Generation vorgestellt. Der letzte, der hat Snapdragon 888 geheissen, der jetzt heisst 8 Gen 1.
Ja.
Das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen einfacher, weil vorhin habe ich nicht mehr richtig gewusst, welcher Snapdragon dass wir jetzt sind. Und jetzt
888,
785, 785, whatever. Genau. Hat neue 4 Nanometer statt 5 Nanometer. Mehr Leistung. Also weißt du, das sind alles so Sachen, die eigentlich klar sind. Mehr Leistung, bessere Kameratech, mehr KI. Wer hätte es gedacht? Mehr Sicherheit und besseres 5G. Sie sagen, die CPU hat bis zu 20% mehr Power. Oder ist dann 30% mehr energy efficient. Es ist noch so ein Streit, habe ich online gelesen, ob es oder und ist. Weißt? Also weißt, wenn du die ganze Prozessor-Power brauchst, ob dann das nachher immer noch genug energy efficient ist oder ob im Laufen, weißt, während dem Betrieb eigentlich du mehr Batterie sparst, aber das ist ja, das sehen wir immer bei den tieferen Nanometerzahlen. GPU auch 30% schneller und 25% effizienter. Und ein neues Modem mit bis zu 10 Gigabit pro Sekunde Speed über 5G.
Theoretisch.
Schauen wir das, ja. Das ist einfach so, ja. Das ist schon gut. Bluetooth LE, das ist die Low-Power, Low-Energy-Bluetooth-Geschichte, wo man kann so Fitnessuhren und so damit verbinden, wo einfach weniger Saft saugen, weil Bluetooth doch am recht Saft saugen. Und dann haben sie den Image Signal Processing Chip, oder drei von denen, wo jetzt, es ist schon krass, wie das Zeug sich entwickelt. 8K in HDR kannst du Video aufnehmen und gleichzeitig 64 Megapixel Fotos, so. Noch schnell, by the way. So viel,
also so schnell, viel, während dem Filmen sogar? Oder
wie, ja, so viel Bandbreite bietet das jetzt, oder? Einfach, Jesus. Ja. Du musst natürlich dann das entsprechende, die entsprechend schnelle SD-Karten und so drin haben. Und etwas 18-Bit RAW-Foto. Ich meine, meine Kamera kann 10-Bit RAW, oder ich glaube.
Ja, du brauchst auch noch einen 75 Zoll UHD bzw. 8K-Fernseher dazu, damit du die Bildqualität auch tatsächlich.
Ja, aber ich finde es so geil, oder? Wenn irgendwie noch ein Display. Wirklich, wenn du irgendwie, weißt du auch nicht, einer Hochzeit nachher auf dem Handy oder ein Konzert verwackelt auf dem Handy filmst und es nur digital anschaust, was bringt dir dann die 8K in HDR?
Ja, immer wieder die Diskussion. Verstehe ich auch nicht, aber du, es muss ja etwas, also ich meine, all die Dinge sind heute ja schon so gut und wenn du etwas Neues bringst, muss es einfach besser werden.
Und sie müssen etwas können drauf schreiben.
Ja. Von dem kannst du ja nicht einfach kommen und sagen, es braucht es eigentlich nicht, darum haben wir es jetzt auch nicht gemacht, aber es kommt gleich neu. Und
ja, so. Man könnte es. Ja, vor allem bei diesen Snapdragons, das ist ja alles rein theoretisch, weil die müssen ja irgendwie mit einem Handy verbaut werden. Also da muss ja dann auch irgendwie einen Sensor haben, der das alles unterstützt und so. Mhm. Also theoretisch würde der Prozessor das können, aber in der Praxis musst du natürlich dann, sind dann noch die Sensorhersteller gefragt, die das irgendwie dann so machen.
Bei so Geschichten finde ich auch mal immer spannender, das sieht man auch erst dann in der Praxis, was holt die künstliche Intelligenz dann effektiv aus dem Bild raus, oder? Also was zum Beispiel beim Bokeh, wie gut wird da mit der tiefen Schärfe geschaffen, wie natürlich sieht das aus, bei einem Weitwinkelaufnahme, wie verzerrt sieht das alles an der Seite aus, oder? Der physisch hast du ein verzerrtes Bild, jetzt muss die künstliche Intelligenz an den Rändern schauen, dass das nicht mehr so verzerrt ist und wie natürlich sieht das dann aus und eben wie Farben, Nachtmodus etc. Also da bin ich eigentlich, ich persönlich finde die künstliche Intelligenz, was die für Fortschritt macht, eigentlich viel spannender als die Jagd nach den Megapixel und 8K-Auflösung, 16K-Auflösung etc.
Ja, das ist absolut so. Und dort sagen sie natürlich auch, sie haben irgendwie ihre AI wieder einen Riesenschritt vorwärts gemacht. Und das sind natürlich alles auch so Module, die sie quasi einbauen, wo dann noch ein Hersteller, ob sie wenden oder nicht, das auch dahingestellt, aber eigentlich können darauf zugreifen. Oder und dann das vielleicht dann nochmal ein bisschen optimieren, die ganzen Berechnungen von den AI-Chips und so. Aber das ist tatsächlich so. Also ich glaube, das ist mega krass, was dort eigentlich vor allem mittlerweile kann rausgeholt werden. Vor allem auch, weil die ganzen Megapixel-Sensoren und so tatsächlich, die sind ja dann nur einfach da, um die Informationen für die AI liefern, die dann das Ganze irgendwie so ein bisschen aufpoliert und aufmöbelt. Oder?
Genau. Weil irgendwie physisch stoßt es halt einfach an die Grenzen von einem Smartphone. Es kann nicht noch dicker werden. Oder beziehungsweise man kann schon dicker bauen, aber dann gehen wir wieder rückwärts. Das wollen die Leute ja nicht. Die wollen keinen
Ziegelstein. Ja, hat man die Leute mal gefragt?
Also, ich glaube, wahrscheinlich, nehme ich mal einfach an, man will ja nicht einen Ziegelstein in der Hosentasche haben. Also, man hat immer mehr Sachen in der Hosentasche. Und die Leute kaufen das Zeug ja. Also ich nehme mal an, rein vom Kaufverhalten her ist ja klar, in welche Richtung man etwas will. Und naja. Es ist halt eher irgendwo kommst du mal auf eine gewisse dünne oder dicke von einem Smartphone. Und ja, eben, wie du sagst, also dann mit diesen Linsen und den Sensoren, das ist das, was es ist. Also, kannst nicht noch mehr rausholen aus dem, was du physisch da hast.
Eben, und es gibt mega, eben, das ist tatsächlich so, es wird einfach immer größer, was man halt mit AI kann machen. Das ist, ich bin auf so einem bizarren YouTube-Kanal, den ich gar nicht abonniert habe, wo mir immer irgendwie in Algo reingespielt wird und ich habe dann immer sehr gern schaue. Der heisst, glaube ich, Two Minute Papers. Aha. Und das ist das ist so ein Dude, wo einfach alles so AI-Forschungsarbeiten anschaut. Mhm. Darum sagt er immer, sind meistens wirklich etwa so zwei, drei, ja, fünf, sechsminütige Videos, wo er so das Neueste aus der AI-Technologie so beleuchtet, immer mit Anschauungsbeispielen und so. Und es ist sehr krass, was da alles auf uns zukommt. Also der hat da das eine, sind glaube 64x64 Pixel Fotos, also Porträtfotos von Menschen, wo sie speisen in einen 64x64, bin ich mal ganz schnell schauen. 64x64 Pixel Porträt von Menschen, wo sie rein speisen. Also nichts, das ist wirklich, ja. Also das ist so, also es sieht wirklich aus wie auf einem, ja, wie 1990 halt, wenn du dort irgendein Foto gehabt hast, ein Game,
oder? Also Full HD ist, was ist das, 1900 mal 1000 Pixel, plus minus. Also irgendwo hat es noch 20 und 80 dahinter. Genau. Das ist Full HD, also 64 mal 64 könnt ihr euch vorstellen, das ist so minim. Ganz
klein. Absolut nicht, genau.
Winzig klein.
Das speisen sie in ein neurales Netzwerk, oder? Deep Learning-Zeug da. Also, da kann ich jetzt eben wieder halbwissen, aber sie tun es einfach als neurales. Also, das stimmt, glaube ich schon. Ja, AI wäre einmal etwas Cooles, wenn wir darüber reden. Aber ja. Speisen sie dort rein und du siehst natürlich, als Mensch siehst du logischerweise schon, ah, das ist ein Gesicht. Und du, wir sind ja, unser Hirn ist ja recht gut im Ergänzen von Informationen, die fehlen. Also wir sehen dann natürlich das Gesicht. Aber eine AI ist natürlich eigentlich sehr schlecht oder ein Computer per se. Und die AI hat es wirklich geschafft, dass nach einem höchst detailliertes 1024x1024 Pixelbild aus diesen Informationen zu generieren, wo eigentlich, fast identisch ist nachher, wenn du aus einem echten Bild, weißt du, das Originalbild von dem 64x64 Pixel Porträt nimmst, das völlig verpixelt ist, oder? Und das gegenüberstellst dem, was die AI generiert hat, dann siehst du eigentlich fast keinen Unterschied. Es ist so krass, oder? Es ist so wie der, weißt du, in dem Film, Enhance Mode. Kann ich das größer haben? Kann ich das vergrößert haben? So.
Und dann schnell die AI, das verpixelte Bild,
geschafft.
Das passiert, wird es grösser. Auf wie viel 1000 mal?
Auf 1024 mal 1024. Also ein richtiges Porträt, das du nachher kannst, also was du richtig siehst.
Also nur zum Vergleich. Ich habe schnell den Rechner vorgenommen. 64 mal 64 Pixel hast du ein Pixelmaß insgesamt von 4096. Und wenn du es dann vergrößern auf die 1024 mal 1024, kommst du auf ein Pixelmaß von 1.048.576. Also was heisst das? 496 geteilt durch 1, 0, 4, 8, 5, 7, 6, 0,4% quasi ist vom Bild ist mal effektiv vorhanden gewesen. 0,4% der Rest ist alles gerechnet. Also verreckt.
Und derbs Zeug, weißt du? Also auch Brüllen und so checkt er. Es ist huere krass. Also natürlich, du siehst, wenn du genau anschaust, siehst du schon, dass es logischerweise irgendwie. Irgendetwas stimmt nicht ganz, aber es ist nicht so Uncanny Valley wie andere Sachen. Und so Zeug passiert natürlich, oder? Und das könnte jetzt. Und stell dir vor, eben, das ist mit weniger Informationen. Wenn du viel mehr Informationen hast, oder? Als eigentlich du Ursprungsinformationen hast, um nachher das Bild irgendwie zu berechnen, wo du willst drauf haben, dann nachher ist das natürlich noch viel verreckter. Dann kann der AI voll aus dem Vollen schöpfen. Mhm. Also das ist schon, ich habe das irgendwie nie gecheckt, was AI wirklich bedeutet. Aber jetzt siehst du es so langsam in der Anwendung, Night Mode, wo du gesagt hast, eben Bokeh, die ganzen Effekte, dass es tiefe Schärfe etc., das ganze Zeug, das immer noch nicht richtig funktioniert, muss man sagen, ihr habt es getestet, glaube ich.
Ja, wir haben Cinema Mode beim Apple iPhone, beim neuen genau. 13 Pro testen gehabt, wo dort ist wirklich effektiv noch das ist mehr ein Prototyp oder mehr ein Proof of Concept, dass man so ein bisschen etwas könnte machen, aber es ist noch gar nicht ausgereift. Das haben Apple-Fans uns sehr übel genommen, dass wir das so ausformuliert haben. Ja, weil wir haben das Phone genommen und einfach benutzt, wie es wahrscheinlich 98% von der Weltbevölkerung benutzt, nämlich auf der Straße, von außen, wo du halt gerade bist, egal wie Sonne und Dings. Und dann sind natürlich einige Leute gekommen und haben gesagt, ja, aber du musst das im richtigen, im Studio, mit dem richtigen Licht, mit dem richtigen Ding. Und dann bist du wirklich am Punkt, wo du musst sagen, ja, aber dafür brauchst du jetzt wirklich nicht ein Handy. Also wenn jemand ein Studio zur Verfügung hat und die perfekten Licht- und Tonbedingungen und die ganzen After Effects und Photoshop und Zeugs, dann hat er auch eine entsprechende Kamera. Und dann brauchst du das iPhone 13 wirklich nicht. Der Moment, wo du Cinema Mode, wo Apple kommt und sagt, Hollywood in your pocket, Cinema Mode, ist ja für uns 0815 Otto Normalverbraucher, wo irgendwie am Zürich Filmfestival plötzlich findet, hey, ich möchte ein geiles, ich möchte es mal probieren, ein kleines geiles Video drehen und dass es geil aussieht. Das sieht effektiv, wenn du es auf dem kleinen Display anschaust, dann sieht es hure geil aus. Wir sind es dort am Filmen gesehen und dachten, holy shit, Apple, das ist aber geil, was sie da produzieren. Und dann hat es der Armin auf seinem grossen Display angeschaut und plötzlich gemerkt, nein.
Dann blasst es eben auf den grossen Display auf und dann merkst du überall die ganzen Ränder und so und was er nicht richtig gecheckt hat und so.
Und dann ist es gar nicht mehr, ja. Aber es wird sich hundertprozentig auch wieder weiterentwickeln und in ein paar Jahren hat es dann vielleicht auch Apple angebracht, einen richtig geilen Cinema-Mode anzuschmeissen und das ist eben wirklich die Magie von der AI, die das schafft.
Ja, und das ist das, was angeht, ja, absolut. Mhm. Oder? Und darum, ich finde es krass, wenn es jetzt schon eben in der Anwendung ist, ich kann mir das nie richtig vorstellen, was bringt jetzt das wirklich? Und jetzt siehst du so ein bisschen, was könnte bringen oder was, zu was es fähig ist. Und dann nachher, wenn die Two-Minute-Papers, der YouTube-Kanal, ich tue es glaube auch noch schnell ich mache noch einen Link da in die Shownotes rein, das mal anschauen, dann siehst du, was dann wirklich in Zukunft tatsächlich möglich ist. Da gibt es jene Sachen, das ist wirklich Psycho. Also das ist teilweise sehr erschreckend, so mit Deepfakes etc.
Ja, Deepfakes sind absolut, absolut crazy. Es wird auch viel in Hollywood, je länger, je mehr benutzt. Gerade wenn es darum geht, zum Beispiel bei Mandalorian, haben sie ja den Luke Skywalker verjüngt. Und dort haben sie auch mega viel mit Deepfake geschafft, weil es einfach effektiv. Also, es führt zu besseren Ergebnissen als damals bei Rogue One, wo es ja der Tarkin, gespielt von Peter Cushing, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, damals 1977 im Original, der ist mittlerweile natürlich schon lange gestorben. Bei Rogue One hat man ihn wiederbeleben wollen und hat eigentlich quasi hat ihn digital komplett nachgebaut, oder? Mit allem Geld und Budget, wo dir zur Verfügung steht, haben die talentiertesten Digital Artists den Peter Cushing rekreiert und es war Uncanny Valley gewesen, ganz fest. Ja. Und dann haben sie das bei Mandalorian, ich sag mal, auch mit viel Geld und Aufwand und Talent, aber wahrscheinlich 100-mal günstiger, mit Deepfake gemacht und das Ergebnis ist in meinen Augen sogar besser, auch wenn es auch dort noch nicht perfekt ist. Aber es ist viel, viel, viel weniger Uncanny Valley als damals der Tarkin. Also das ist crazy. AI ist crazy.
Ja, das ist wirklich crazy, was jetzt da alles gibt. Ja, das gibt es wirklich. Also ich glaube, da können wir uns, also einerseits mega freuen, andererseits ist es eben wirklich so ein bisschen...
Ja. Das kann auch natürlich missbraucht werden, wie so ein Haargabe.
Ja, und das ist bei dem Snapdragon 8 Gen 1. Mhm, genau.
Sie haben sogar die Stimme vom Luke Skywalker. Das habe ich noch im Making-of gesehen. Es war nicht klar gewesen, ob der Luke Skywalker Mandalorian, ob das der Mark Hamill ist, der ihn irgendwie synchronisiert, tatsächlich. Aber er hat jetzt heutzutage eine viel tiefere und rauchere Stimme als damals noch mit 20, 25. Oder ob das ein anderer Schauspieler ist. Und sie haben tatsächlich mit einer AI, sie hat nicht einmal irgendwie die Stimme vom Luke oder vom Mark Hamill genommen und dann verjüngt, sondern sie haben wirklich komplett aus dem Nichts, anhand von Samples, wie Deepfake funktioniert, vom Prinzip, wo du auch so eine Datenbank hast mit Bildern, die vergleicht, hast du eine Datenbank gehabt mit ganz viel Text, wo der Luke Hamill damals 1977 als junger Schauspieler geredet hat. Und dann haben sie wirklich einfach eingetippt, was er soll sagen. Und die AI hat es ausgerechnet mit seiner Stimme.
Das geht mittlerweile. Du musst, glaube ich, eine halbe Stunde oder eine Stunde muss jemand einfach ein reden und eigentlich quasi... Ja, dann nachher kannst du eingeben, was du willst. Oder du kannst sogar, jemand kann reden und dann mit ihrer Emotion reden und dann tut es dir quasi das nahe Deepfake in ihrer Stimme. Ja, absolut absurd.
Ist doch crazy. Absolut.
Auf jeden Fall ist das bei dem Snapdragon 8 Gen 1 auch noch ein Ding. Natürlich AI und was ich eben finde, und jetzt kommen wir eigentlich erst zu dem Punkt, das haben wir schon so lange darüber geredet, aber trotzdem. Sie haben noch einen vierten Image Signal Processing Chip drin. Und der ist für eine Always-On-Kamera. Dann habe ich auch gedacht, ja, natürlich tun das gerade das letzte euch in Mitteilung rein. Das ist eigentlich der Hot Potato. Also, what the fuck? Eine Kamera, die immer angestellt ist. Und die soll dann zum Beispiel erkennen, wenn du dein Handy weglässt und nicht mehr reinschaust, oder? Dass dann irgendwie runterfährt und ein bisschen Batterie spart. Oder, dass jemand, wenn jemand mitliest, dir über die Schulter schaut und irgendwie auf dein Handy schaut, dass dann irgendwie gerade der Bildschirm zugeht und so. Aber wirklich so Big Brother is watching you all day. Ja, also, always an extra Chip für eine Always-On-Kamera. So, hey, Dude.
Das finde ich gerade geil.
Nicht. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich bewerben so.
Vor allem mit dem Argument Privatsphäre.
Ja, mit dem Argument Privatsphäre. So, what the fuck, man? Nein, ich nicht.
Wenn du den Bildschirm immer einschaltet, dann hast du mehr Privatsphäre.
Es geht irgendwie nicht ganz zu. Aber sie haben dann einen angeschickt, das sei also Opt-in. Du musst sagen, weißt du, wie mit dem Mikrofon, du musst es wie freigeben für die Apps und so. Aber du musst ja selber sowieso die Kamera an seinen Weg schon.
Ja.
Ja. Das der Snapdragon. Dann haben wir nochmal News aus China. Und zwar hat die chinesische Firma namens InnoSilicon etwas jetzt wahrgemacht, wo man schon lange gemunkelt hat. Es gibt nämlich die ersten Grafikkarten von einem chinesischen Hersteller. Also die sollen dann kommen. Sind vorgestellt worden. Sind da einmal mit Single und einmal mit der Dual-GPU von einem InnoSilicon. Der Artikel, wo der Kevin geschrieben hat, auf Digitec ist recht abgegangen, muss ich sagen, die letzten paar Tage. Die wollen da, ja, können natürlich nie und nimmer mit irgendwie den grossen ATI und Nvidia mithalten. Sie haben 5 bzw. 10 Teraflops, wenn man das vergleicht mit der 3090. Die hat 40 Teraflops, also schon.
Ja, und selbst der 3080er hat 30, oder?
30, also, irgendwie sowas, ja, genau. Also, das ist. In keinster Weise zu vergleichen, kommen mit 16 oder 32 GB RAM. Wie teuer, weiß man noch nicht, aber das wird wahrscheinlich ja natürlich dann einfach ein Kampfpreis sein. In der momentanen Situation von Grafikkarten ist vielleicht sogar die beste Möglichkeit, sollten die
kommen. Ja, ich habe schon böse Kommentare gelesen, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja. Da wandern also alle Halbleiter und alle Chips an.
Genau.
Die neue Grafikkarte aus China.
Ja, mit Sicherheit nicht, aber ja, das ist, nein, das ist eine schöne Story. Und hat natürlich alle wichtigen APIs, OpenGL, Vulkan und DirectX, man weiß aber nicht in welcher Version, aber sicher DirectX 12, also sonst musst du ja gar nicht auf den Markt bringen. Ja, ist jetzt nicht so eine Hyper-Ankündigung, aber wenn man sich so ein bisschen überlegt, wie das früher war, so mit den ersten Telefonen aus China und mit den ersten Fernsehern, sowieso ersten Geräten aus China, wo man so ein bisschen belächelt hat und gefunden hat, jetzt machen die also auch Telefon. Und mittlerweile haben sie irgendwie teilweise ja Big Times aufgeholt und sogar überholt. Es ist immer noch so ein bisschen das... Das Vorurteil ist immer noch so ein bisschen rum, aber die Huawei-Phones, bevor das Android hat müssen abgeben, sind schon insane technologisch. Also muss ich sagen, als Letzte, wenn ich die hatte, habe ich gedacht, hey, sorry, ich will einfach nie mehr so ein anderes Telefon. Es ist so huere gut, oder?
Ja, also Huawei ist definitiv hat sehr die ganze Smartphone-Entwicklung sehr mit prägt. Und
ja,
und
er prägt eben auch für andere Hersteller Innovationen gebracht und so. Das ganze Bokeh-Zeug, genau, AI-Zeug. Das ist alles irgendwie von Huawei zuerst gewesen. Also habe ich es zumindest gesehen.
Ja, das habe ich auch in Erinnerung. Das habe ich auch in Erinnerung, dass sie wirklich die Ersten gewesen sind, die wirklich gross gekommen sind mit «Hey, da, wir hauen da jede Menge AI drauf und das ist das Geilste und das Beste und überhaupt». Und dann haben die anderen das auch angefangen. Vorher ist es eben nicht AI gewesen, vorher ist es etwas anderes gewesen. Aber sie sind irgendwie so die Ersten, die mit dem Schlag, ob sie auch tatsächlich technologisch die Ersten sind, weiß ich nicht, aber wirklich so marketingmäßig sind sie die Ersten gewesen und das haben sie halt mega auch, wirklich mit Hardware und alles. Also nicht einfach nur leere Worte oder nur Worthülsen, sondern tatsächlich... ja, mit der Hardware auch beleidigt, dass das geht, dass das kommt. Mal schauen, wie das jetzt mit der Grafikkarte. Ich glaube, der Grund tatsächlich, warum es eben auch so bei uns abgegangen ist halt, wir haben jetzt wirklich jahrzehntelang irgendwie eigentlich nur AMD und Nvidia gehabt im Grafikkartenbereich. Jetzt kommt Intel nächstes Jahr, die wird auch jetzt noch nicht wahrscheinlich mega konkurrenzfähig sein mit den anderen beiden. Und China. Also plötzlich haben wir 4 statt nur noch 2 und Konkurrenz bleibt das Geschäft. Hoffentlich auch in Sachen Preisgestaltung. Grafikkarten sind immer schon die mit Abstand teuersten Komponenten gewesen, wahrscheinlich in einem PC. Und also wenn es jetzt, wenn man schaut, die theoretische Leistung, wo man da kann erwarten, ist jetzt, wie du gesagt hast, nicht höher. Wird noch gar nicht wirklich konkurrenzfähig sein, höchstwahrscheinlich, außer wir kriegen einen riesen Kampfpreis. Aber dann im Game, ich sag mal, im Gaming-Bereich bist du dann gleich nicht wirklich relevant, wenn du noch so günstig bist, willst du die gleiche Leistung haben. Aber was in den nächsten Jahren dann kommt, ist das steht in den Sternen geschrieben. Aber so kann durchaus sein, wie du gesagt hast, mit dem Huawei und den Smartphones und so. Plötzlich überholen sie alle innerhalb von ein paar Jahren, oder?
Ja, das ist schon möglich. Nicht gut möglich, aber es ist möglich. Und das ist natürlich, ja, absolut, ich finde genau das, dass Konkurrenz den Markt belebt, ist natürlich sicher etwas, wo zu begrüßen ist. Und das wird, ich denke schon, dass die so, sagen wir, wenn sie jetzt wirklich, also sie haben die nächste Serie ja schon angekündigt, dann schon, dann, ich weiß jetzt gar nicht richtig, wie es da, wie haben sie gesagt, Intersilicon Fantasy 1 heisst es.
Ja.
Fantasy 2 und Fantasy 3 sind auch schon angekündigt. Spannend. Finde ich auf jeden Fall eine Entwicklung, die richtig, richtig geht, wenn man ein Video und ATI dort mal so ein bisschen zeigt, hey, es gibt im Fall noch andere, die das auch können. So.
Ja,
das, genau. Da, ich gebe jetzt mal, das ist jetzt einfach mal so ein bisschen Handgelenk mal bei, aber ich sage jetzt mal so, in 5 Jahren, wenn es dranbleibt, natürlich immer gesagt, dass es dranbleibt, dann wird das wahrscheinlich schon eine spannende Geschichte. Was die da können auf die Reihe bringen, oder?
Absolut, ja. Und eben, also wir haben bis jetzt, wir wissen ja nur über theoretische Leistungen Bescheid. Also muss man auch noch klar sagen, wirkliche Aussagen kann man erst machen, wenn man Praxisbeispiel hat. Da gibt es ja auch genug Beispiele von Grafikkarten, wo jetzt irgendwie Teraflop, ich glaube irgendeine AMD Vega-Karte oder so etwas hat. 12 Teraflop theoretisch und eine von Nvidia hat ein bisschen weniger, 9, aber nachher im Gaming-Bereich, wenn du die Benchmarks anschaust, sind es praktisch gleich auf. Also muss immer nachher noch schauen. Also ich glaube, da ist der Unterschied schon groß genug, um zu sagen, okay, die wird jetzt nicht einschlagen in eine Bombe.
30, 90, 80.
Das sicher nicht. Aber wer weiß, vielleicht überrascht sie trotzdem, kann sie trotzdem positiv überraschend auffallen. Da müssen wir jetzt wirklich einfach warten, bis wir erste Praxisbeispiele haben, Benchmarks und so weiter.
Genau.
Und was ich auch noch anmelden frage, vielleicht noch ein bisschen den Elefant in den Raum. Ich habe in unserer eigenen Kommentarspalte oft bin ich drauf getroffen. Andi, ich wollte fragen, wie du dazu stehst. Sachen aus China. Da haben bei uns viele Leute gesagt, ich kaufe sicher keine Grafikkarte, die aus China kommt.
Ja, ich meine, schlussendlich, von einem chinesischen Hersteller, schlussendlich kommt alles aus China. Also weißt du, das ist so wie.
Das ist eben doch ein bisschen da.
Das ist schon ein bisschen der, ja. Also ich.
Also praktisch jedes elektronische Gerät heutzutage, das du kaufst, hat doch, egal ob made in Germany, Polen, was auch immer drauf steht, das ist wahrscheinlich in Teile kommen aus China.
Die kommen so 99% aus China. Und dann ist
oder die Rohstoff oder seltene Erde und so weiter, die Rohstoff, wo benutzt werden, zum Teile bauen, kommt aus. Also kommt das, praktisch überall haben wir China drin, oder?
Also ich komme nicht aus China, aber es sind von chinesischen Firmen irgendwie in Afrika gebaut und so. Oder?
Ja,
das
richtig.
Ist halt dann eben auch immer so ein bisschen das. Und du kommst eigentlich nicht um das herum. Ich glaube, das Einzige, was du natürlich kannst machen, ist irgendwie. Also was wir können machen, ist eigentlich fast nichts. Ja, du kannst nur so denen auf die Finger schauen und sie wissen schon, dass sie ein bisschen unter Beobachtung sind. Aber wenn du jetzt siehst, ganz ein anderes Thema, aber mit dieser chinesischen Tennisspielerin jetzt, oder jetzt hat irgendwie die WTA, also die Frauentennisorganisation, hat. Sie machen kein Turnier mehr in China, oder? Weil die eine chinesische Tennisspielerin dort ja irgendwie verschwunden ist, seit sie einem Parteiobrigen angeredet hat, er hat sie sexuell missbraucht oder vergewaltigt sogar, und seither ist sie verschwunden. Und jetzt kommen einfach immer so, alle Wochen kommen so Dodgy, so Fotos und Videos raus, wo aber sie nie richtig frei kann reden und so. Und die WTA hat jetzt einfach gesagt, das ist wirklich gerade heute passiert, gesagt, wir machen kein Turnier mehr dort, oder? Und so Sachen, so Sachen braucht es eigentlich. Das ist jetzt ganz ein anderes Thema. Jetzt sind wir wieder vom einen zum anderen gekommen. Aber schlussendlich ist irgendwie so, weißt du, ich meine, klar, China kann nicht alles machen, aber sie machen es trotzdem, weißt du, so blöd gesagt, oder? Sie tun immer so, okay. Sie wissen natürlich auch, dass beim CO2-Ausstoß massiv vorne dabei sind, wissen, dass sie natürlich alles kaputt machen und jetzt sind sie wirklich auch dran am Arbeiten, oder? Das hat dann natürlich wieder andere Folgen, weil es irgendwie ganze Täler überflutet und Leute umsiedelt und so. Aber es ist höchst komplex. Aber von dem her, ich glaube, es ist nicht so einfach zu sagen, ich kaufe keine von chinesischen Herstellern, kaufe ich nicht. Ja. Weil es ist fuck nochmal alles aus China. Also weißt du, ob jetzt dort noch einer von dran steht, wo effektiv China drauf steht oder eben Ami-Bude dahinter ist, das ist Hemd was Hose. Das kann niemand Chips in einem anderen herstellen, so weißt du?
Also, ist so.
Von dem her. Ja, finde ich löblich, dass ihr da nichts wollt, das China kaufen und so, aber schlussendlich sind die genau mitgefangen.
Es ist sehr vertragte Situation, absolut, sehe ich auch so.
Absolut, ja. Gut, eine vertragte Situation übrigens auch beim ersten Thema bei unserem Big Screen, nämlich bei den Beatles. Also, schöne Überleitung zum Big Screen. Ich habe nämlich gestern den ersten Teil von The Beatles Get Back geschaut. Das ist eine dreiteilige Miniseries vom, wie heißt er, Peter Jackson. Peter Jackson, der Herr der Ringe gemacht hat. Es ist ein Doc-Film über die Beatles und zwar in wirklich drei Teile. Jetzt denkt man, ja gut, das ist gut verdaulich an einem Abend zum Schauen. Ist es nicht. Weil jeder Teil geht über 2 Stunden. Miniseries!
Und, so, wow.
Ja, und ich tue schnell sagen, um was das geht. Erstmal eben, es ist bei Disney Plus, es ist eine fast verkehrte Welt. Du tust noch nicht Schucken vorstellen. Was für eine Schweizer Serie ist, ich mache etwas von Disney Plus. Aber es läuft halt nochmal auf Disney Plus, aber als grosser Beatles-Fan habe ich mir das natürlich müssen geben. Und um was geht es? Es ist eigentlich aus Material, das er wieder restauriert und aufbearbeitet hat, etc. Von dem Doc-Film Let It Be, weil Beatles haben damals 1969 ist das gewesen, haben sie in 2 Wochen wollen, eine Live-Show auf Beine stellen, zeitgleich ein Album aufnehmen und das Ganze noch auf Film dokumentieren. Und das hat alles nicht so funktioniert, wie sie eigentlich haben wollen. Schlussendlich ist der Film Let It Be rausgekommen. Der ist 1970 veröffentlicht worden. Der Doc-Film ist dann rausgekommen. Notabene nicht einmal 1,5 Stunden lang. Also nicht mal so lang wie eine Folge jetzt von dem The Beatles Get Back. Aber es sind eigentlich die Aufnahmen, also zu 99% sind es die Aufnahmen, wo der Peter Jackson dort gebraucht hat. Und eigentlich dort ist wirklich deep diggen und dann die 14 Tage, Tag für Tag mitbekommst, wie sie am Morgen kommen und wer das immer zu spät kommt und so und wer das dann schon dort ist und etc. Und du siehst dann halt die Beatles dort mega nah beim Proben und beim Planen von dieser Live-Show und sie sind sich überhaupt nicht einig, wo das die soll stattfinden. Also das ist von zwischen Libyen und einem Kreuzfahrtschiff und irgendwie und einfach ja da in dem Filmstudio, wo sie sich so quasi eingemietet haben, weil sie haben sich also ein Filmstudio dort eingemietet, weil ihre Produktionsfirma gerade sowieso einen Film gedreht hat, oder? Das Original Apple, wo die Beatles dort gegründet haben, oder? Die haben dort einen Film gemacht und darum haben sie können dann 2 Wochen dort hinein quasi proben. Und um das geht und das verfolgt man. Und das ist jetzt no Spoiler und das ist natürlich dort, wo der George Harrison noch einen Beatles verlassen hat und so. Also das ist jetzt nicht, ich meine, die Geschichte ist bekannt. Das ist jetzt wirklich nicht Spoiler für Beatles-Fans. Und es ist, also, ja, um das geht's. Und die erste Folge habe ich jetzt mal geschaut, die ersten 2-3 Viertelstunden gestern Abend. Und es ist tatsächlich... Es ist absolut, absolut etwas für Beatles-Nerds. Und wenn du keine Ahnung hast, wer Beatles sind, und was ich bezweifle, dass es überhaupt einen Menschen gibt auf dieser Erde, der das hat, aber es ist vielleicht möglich, dann, oder auch nur eine kleine Ahnung hast, wer Beatles sind, oder auch nur eine mittelmäßige Ahnung über Beatles hast, dann kannst du es wenig schauen, weil es braucht so unglaublich viel Vorwissen. Also weißt du, es ist so, es wird dir nichts... Also, mal, es wird dir schon erklärt. Am Anfang hast du schnell einen Kurzabriss. Das sind die Beatles. Dort und dort haben sie angefangen. Liverpool, Hamburg, da und da stehen wir im Moment. Das und das sind Voraussetzungen von dieser ganzen Aufnahme. Das erklärt es dir. Ja. Aber der Rest einfach nicht. Und es steht noch kurz, wer das wäre, oder? Von diesen Leuten. Das hat dann so einen Handlanger von ihnen, der mal Türsteher war in Liverpool und so. Das ist so, der ist immer Mikros und 2 Meter Hühne, wo sehr herzig ihnen dann noch der schreibt dann all die Texte auf und bringt ein Bierli und so. Und dann ihre Produzent und Manager und so, die sind halt auch immer dort. Yoko Ono natürlich und dann die Frauen von den anderen Beatles sind auch immer dabei. Aber wenn du all das Zeug nicht weißt, dann bist du völlig schwimmst in dem Zeug. Ja. Das ist so krass irgendwie. Und es ist alles wahnsinnig, also es ist wahnsinnig zäh, weil sie üben natürlich dort einfach die Songs ein. Und es ist einfach 100 Mal den Song nochmal neu anfangen und hey Mensch, nicht mehr sollte es so machen und findest so, ja, du lässt mir aber zu wenig Freiheiten und es rührt dich einfach in das rein, unkommentiert, oder? Es hat genau. Nicht, es hat, ab und zu steht damit noch in einem Untertitel etwas, aber es ist unkommentiert, nichts aus dem Off, gar nichts. Also es ist wahnsinnig schwere Kost eigentlich, wenn du so willst, aber ich finde es gigantisch. Ich finde es unhuere geil.
voll.
Hast du es geschaut?
Ich habe an der Pressekonferenz dürfen teilnehmen. Also Web, also so online ist so über Zoom, ist Zoom-Meeting mit dem Peter Jackson. Also ich bin da irgendwie, bei uns ist 11 am Abend gewesen. Er ist, glaube ich, irgendwo um den Mittag rum, bis ich in Neuseeland gerade in der Stube kocht oder so. Und er ist eine moderierte Pressekonferenz gewesen. Man hat mir versprochen, dass ich ihm ein paar Fragen stellen darf. Habe ich auch dürfen. Aber es sind etwa, irgendwie muss ich mir vorstellen, 50 Journalisten in diesem Zoom-Meeting. Und Peter Jackson hat so ausführlich und begeistert von dem ganzen Projekt geredet, dass am Schluss in der Fragerunde hatten wir etwa noch 10 Minuten gehabt. Das hat etwa für 3 Fragen gelangt. Und es ist natürlich nicht meine Frage ihm gestellt worden.
Ja, ja.
Sehr schade. Aber trotzdem, die Pressekonferenz war absolut spannend gewesen, auch wie der Peter Jackson erzählt. Er ist ja selber ein riesengroßer Beatles-Fan. Und hat ein bisschen über erzählt, wie es entstanden ist, wie das gegangen ist. Ich habe für das einen 40-minütigen Ausschnitt aus der ersten Folge bekommen vorab, wo ich auch schauen durfte, und dann mit der Pressekonferenz. Von dem her habe ich schon eine kleine Idee, wie das läuft. Neben, wie du sagst, es gibt keine Off-Kommentare, es gibt keine klare Storyline, es ist wirklich einfach nur die Szenen dort ganz roh und ganz unplugged sozusagen, wie die dort sind. Und der Peter Jackson hat auch gesagt, also der Peter Jackson hat ja erst gerade die Doku dort damals fertig gemacht, 2018, «They shall not grow old».
Ja, wo ich unbedingt dann muss schauen muss. Der Erste Weltkrieg-Doku, was also mega restauriert. Ich habe die nie gefunden, um irgendwie zu schauen.
Genau, also ich weiß jetzt auch nicht gerade, wo die sind.
Ich bin vor alle halbe Jahr, will ich die wieder mal, suchen, weil ich habe damals so einen ewig langen Podcast, so einen Geschichtsbuff, den Ersten Weltkrieg nochmal aufrollt, weil ich immer das Gefühl hatte, ich weiss nichts über den Ersten Weltkrieg, habe ich gehört. Und dann, jetzt bin ich mega pumped, um die zu hören, um die zu schauen, aber die habe ich auch nie gesehen. Aber er hat die auf jeden Fall auch gemacht.
Einfach nur schnell der Vollständigkeit, aber die haben wirklich Material, Schwarz-Weiß-Material, ganz, das, was halt noch rum ist.
Körnig, also komplett kaputt eigentlich. Ja.
Komplett kaputt und das dann restauriert in wunderschönen Auflösung, ungehört, farbig, mit Sound, haben sie noch selber Sound hinterlegt. Also es wirkt unfassbar, wie wenn der Erste Weltkrieg gestern stattgefunden hätte. Und man hätte das mit einigermaßen anständigen Kameras sogar gefilmt. Also wirklich wahnsinnig, wahnsinnig eindrücklich. Das hat er 2018 gemacht und dann hat er sich dran gemacht an die Beatles-Doku. Und für das hast du eben, wie du schon gesagt hast, bei dieser Let It Be-Doku hat er das Material genommen und das ist irgendwie anderthalb Stunden aus irgendwie vielleicht 40, 50, 60 Stunden Material. Nein, eigentlich viel mehr. Es ist eine riesige Anzahl Material. Stunden, wo er einfach auch zuerst mal hat müssen sichten und das ist, er hat gesagt, das sind x-tausend Filmrollen, also tausend, einfach Dutzende von Filmrollen und es ist überhaupt nicht sortiert und es ist überhaupt nicht alles durcheinander gemischt und er musste sichten und schauen anhand von diesen Dialogen, die miteinander haben, was sie reden, okay, was ist die Reihenfolge, was ist etwa wann passiert, was ist, oder? Also,
das du kannst anhand von den Kleidern natürlich sehen, welcher Tag ist, du kannst schon mal jeden Tag einsortieren, genau, oder? Wer hat was angehabt und dann musst du von dort anfangen, irgendwie, der Dialog muss gewesen sein, nachdem er das gesagt hat, weil die reden schon über Sepp und so.
Da ist der eine schon weg, da reden sie noch ein bisschen über ihn und so und da ist er wohl noch dabei und da und all das zu sortieren und das mal in einer Reihenfolge bringen, war eine riesige Arbeit gewesen. Und dann eben auszusuchen aus so vielen Stunden Material, was benutze ich jetzt, was nehme ich, was brauche ich, um irgendwie gleich einen roten Faden zu haben. Und für ihn als Beatles-Fan ist das auch ein bisschen so eine Dekonstruktion von seinem, von seinem Mythos gewesen, weil Beatles, muss man wissen, sind jahrelang, also bis vielleicht vor wenigen Jahren, haben sie absolut dicht gemacht, wie es wirklich innerhalb von den Beatles gelaufen ist. Also du hast seltenst etwas wirklich so realistisch, also so etwas unplugged gesehen, so etwas rohes. Also es war immer sehr bedacht gewesen, wie Beatles aussen wirken, oder die ganze Sache auch mit Yoko Ono, mit der Training. Und da ist viel spekuliert worden in den Medien, aber sie haben das eigentlich immer mega versucht. Also wenn du irgendetwas intern gebracht hast aus ihren Dings, also bist du gerade mit Klagen überflutet worden von den Beatles, weil das wirklich hat sollen. Und er hat gesagt, es ist wirklich so ein Prozess, der erst seit wenigen Jahren stattfindet, wo jetzt die Beatles langsam zulassen und sagen, hey, ich glaube, Beatles, wir brauchen keine PR mehr. Wir müssen nicht mehr auf das Image. Wir sind jetzt schon, Beatles sind ein historischer Bestandteil von der Menschheitsgeschichte. Und das kann man, jetzt sind wir langsam an einem Punkt, wo eben nicht mehr eine Band ist, wo man muss PR machen, sondern jetzt kann man die Historie machen und schauen, wie ist es wirklich gewesen, was ist passiert. Und das tut nichts, das tut nichts kaputt machen oder mit anderen Augen sehen lassen, sondern eben noch eher dazu beitragen. Und das ist wirklich so das, für ihn das Herzensprojekt gewesen, das, und auch wirklich mega überraschend auch für ihn, dass er das hat dürfen machen, dass er wirklich die Sachen hat dürfen sehen. Bei dieser Doku Let It Be, wo eben nur anderthalb Stunden ist, ist vieles einfach weggeschnitten worden. Da der, wie heisst der nochmal, wo die Band verlassen hat?
Kurz. George Harrison.
Der George Harrison, wo gegangen ist, das ist alles geschnitten worden, das kommt in der Doku gar nicht vor, dass er die Beatles beinahe schon dort verlassen hätte, oder? Und Disney ist auch mal zu ihm gekommen und hat gefragt, hat gesagt, hey, super, aber kann man das Fluchen nicht rausschneiden?
Ja, gut, nein, das musst du genau so natürlich drin lassen. Aber
ich glaube, also so wie der Peter Jackson geantwortet hat, sollte es noch drin sein. Also er hat gesagt, es geht ja darum, unplugged und die Hand
hat Ding ist viel. am Anfang, ja, das habe ich auch gedacht, das ist so einfach, jetzt so zeigen, am Anfang kommt so ein Einblender, wo man mich wahnsinnig verwirrt hat, weil so steht, mehr oder weniger so, hey, falls du ein leichtes Gemüt hast, da rein werden sehr herrschen ruppige Umgangsformen und es werde mega geflucht und so. Und das ist aber alles immer sehr respektvoll, eben der Umgang miteinander. Also es wird irgendwie natürlich, weißt du, so in einem Verhältnis zu heute überhaupt nicht gross geflucht und so, aber es ist trotzdem so eine Triggerwarnung am Anfang.
Das ist schon krass.
Das ist dann bei Disney, ja. Das ist
so krass. Ja, weil es ist halt auf Disney Plus und das ist halt nicht irgendwie im Bereich Star oder so, sondern das könnten theoretisch jetzt auch Kinder schauen, die 4, 5 sind und dann so
kommen zu den Eltern. Nie im Leben wird das... Ja, das wird nie im Leben irgendein Kind schauen.
Ja,
weil das ganze wirklich. Also da musst du wirklich, wirklich wahnsinnig viel Verwarnung.
Aber also ich kann, eben wie gesagt, also für Beatles-Fan ist das, glaube ich, wirklich eine Offenbarung, weil sie werden dort Beatles sehen, wie sie sie wahrscheinlich noch nie gesehen haben. So nah, so persönlich, so nah am Mensch. Ich glaube, das hat es wirklich noch nie gegeben. Das ist
schwer derb. Also weißt du, der erste Teil ist mehr, also es ist wirklich zäh. Also die erste Stunde ist wahnsinnig zäh und so. Und eben die Erzählung halt, was von Tag zu Tag geht und so, da gibt es einen Tag, wo halt dann einfach nicht so viel passiert. Und er hat schon ein bisschen dramaturgisch gut gemacht. Eine Szene ist so, wo dann der Paul McCartney so im Hintergrund einfach so ein bisschen Let It Be, so ein bisschen anfangen zu klimpern, weil er gerade so ein bisschen Ideen am Sammeln ist und so. Und das ist natürlich sicher von Peter Jackson auch so zusammengeschnitten worden, dass es nachher gut ist. Und die anderen zwei sind zwei so Grüppli, oder? Die einen sind das Konzert am Diskutieren, ob sie jetzt auf das Libyen wollen und die anderen finden irgendwie, ja, nein, komm, wir bleiben doch da, oder? Aber sie sind in einem entgegengesetzten Ort von diesem Raum und nebenbei ist der Paul McCartney einfach so das Fragment von Let It Be, so ein bisschen.
Ja,
das ist, so ein bisschen, das ist doch mein Weltsong. Und du siehst gerade, wenn er entsteht, während die anderen dort diskutiert sind. Das ist huere krass. Und so wie sie anfangen, irgendwie, weißt du, all das sind grosse Hits, was dort natürlich irgendwie auf dem Album schlussendlich, ist nachher ein Album resultiert, aber nicht wirklich ein Studioalbum ist, sondern mehr so ein Sampler. Aber dort ist eben Let It Be und so, alles das Zeug steht drauf. Und dort bist du hautnäher dabei, wie das entsteht, oder? Das ist huere krass. Das ist mind-blowing. So,
weißt? Gell? Total. Ein Song wie Let It Be. Vielleicht der Song von den Beatles, ich weiß es nicht.
Ja, Yesterday gibt es noch.
Yesterday, aber ich glaube, Let It Be ist definitiv in der Top 5 von den Songs von Beatles, wo dir in den Sinn kommen. Und du siehst einfach, wie er gerade entsteht, wie er gerade ein bisschen am Üben dran ist und ein bisschen am Feilen und er macht das nicht in einem Hollywood-Film, Biopic, Nothing, sondern wirklich da live.
Ja, Bilder, und das ist so absurd, weil du nachher auch die Bilder, wo ich glaube, Paul McCartney seine Frau am geschossen hat, Linda McCartney, ich bin mir nicht sicher, ob sie das ist, da müssen wir jetzt Beatles Fan werden mir jetzt linken, aber du siehst dann nachher die Fotos, die sie macht, oder? Und die werden dann eingeblendet. Und weil mein Mindset so ist, das ist ein Biopic, finde ich, hey, die haben ja Beatles hure krass angebracht, wie die aussehen in dem Film. Und dann habe ich mich dabei ertappt, weil ich dachte, der sieht ja wirklich aus wie der Paul McCartney dort und der John Lennon und so. Dabei sind es legit die Fotos von den echten Beatles und du siehst die echten Beatles dort drin, das machen. es ist gigantisch. Das ist hure geil. Und du siehst so Sachen, zum Beispiel George Harrison, merkst du, der ist mega Fan von seinem Freund Eric Clapton gewesen, der zusammen bei Guitar Gently Weeps auch mitgespielt hat und so. Und er ist so, sagt am Anfang so, hey, mit dem Eric Clapton, das ist mein Vorbild und der ist vielleicht der krasser Gitarrist, dass ich, der George Harrison sagt das, weißt du, einer von den beste Gitarristen, wie ich gelebt habe. So, das ist viel krasser als ich. Und so, und Eric Clapton ist natürlich auch einer der besten Gitarristen, die ich gelebt habe. So, aber das ist so krass. Und dann nachher sagt er so, hey, wieso wollen wir nicht den Billy Preston reinholen, der mal Pianist bei Ray Charles war und so. Und der ist dann schlussendlich wirklich dazugekommen und hat dann mitgespielt und so. Es ist unglaublich krass. Also, es ist ein derb, wirklich.
Voll.
Also von dem her, ja, das ist vielleicht für Leute, die jetzt auch Beatles nicht so viel sagen, meine wir haben immer das Argument, Stones oder Beatles, und meine Freundin ist mega Stones und ich bin natürlich mega Beatles, aber sie hat es auch unglaublich gefühlt. Also, es ist huere geil. Also es ist sehr nerdy, wirklich sehr nerdy, also wirklich, aber... Mhm. Und darum finde ich es auch eiskalt, sagt er, ja, weißt du was, Fakt ist, es sind 3 Teile von über 2,5 Stunden.
Ja, voll, voll.
Ich kann es nicht können kürzer machen. Ich brauche so viel Zeit, um das zu erzählen. Es ist wirklich nach dem, was es tönt. Ja. Also weißt du, es hat unglaubliche Längen, aber es muss so sein. Das ist mega
geil. Es muss so sein, sonst wäre es einfach gekünstelt. Es muss einfach, dass du das Gefühl hast, wie, da eben, wie so roh und echt und als ob du dort im Studio dabei wärst. Also, für das muss es so sein.
Ja, und für das muss es so lang sein. Also sehr geil. Es heisst, The Beatles Get Back ist auf Disney Plus und ist sehr empfehlenswert. Man kann es glaube aber auch auf... klassische Medien bestellen, also ich glaube auf DVD und Blu-ray und so sollte es sagen. Und es ist ein wunderbares Weihnachtsgeschenk für Leute, die die Beatles gerne haben. Und du hast jetzt aber, um da nochmal schnell ein bisschen vorwärts machen, wir sind wirklich schon wieder knapp in der Zeit. Wer hätte es gedacht? Joker, hast du geschaut? Eine Schweizer Serie über Walliser Polizisten, oder?
Genau, genau. Ich habe Joker geschaut, der läuft im Moment jeden Sonntagabend auf SRF 1, glaube ich. Oder SRF 2, immer, anstelle von Deville. Für die, die sonst einmal Deville geschaut haben, läuft im Moment Joker. Oder auf der App von Play Swiss sind alle Folgen schon drauf. Und Play Swiss
sind schon drauf? Okay.
Genau, genau. Play Swiss kann ja jeder, brauchst einen SRF-Account, aber zahlst ja nichts, ist gratis und dort sind alle Folgen schon drauf. Und vor allem finde ich super, kein Untertitel. Weil auf dem SRF 1 ist der Untertitel wie schon im Bild drin. Und das lenkt mich mega ab, weil ich bin immer am Lesen und am Hören gleichzeitig, aber es ist viel besser, wenn man nur das verdammte Walliser Teach.
Das ist schon hart einblendet.
Schon hart einblendet, weil die reden, die Walliser schnurren. Wirklich. Also ich habe ohne Untertitel verstehe ich einmal nicht alles, aber es ist viel besser, wenn man nicht sich durch einen Untertitel ablenken lässt. Ja, Joker ist... wenn ich ganz kurz müsste auf einem Satz runterbrechen, wäre für mich ein bisschen so Brooklyn Nine-Nine auf Walliser Teach. Es geht wirklich so um eine Polizeistation auch mit dem Polizeichef, mit all den verschiedenen Charakteren. Der Hauptcharakter ist ein bisschen so der, das hat Simon Meyer von Watson so schön gesagt, der Alpen-Magnum. So mit seinem Schnauz und der Sonnenbrille. Und lass mich das ganz kurz schnell führen, dass ich es nicht falsch sage. Der David Konstantin ist der Schauspieler. Er ist auch der, der die ganze Serie eigentlich macht. Also er ist nicht nur der, der die Geschichte geschrieben hat und das Ganze quasi produziert, sondern er spielt auch selber gerade die Hauptrolle. Und seine Geschichte ist ein bisschen so, wo in seinen jungen Jahren hat er damals, soll er angeblich der gewesen, wo der Rapaz festgenommen hat oder Ding festgemacht hat.
Ah,
und,
das ist der Hanfbauer, oder?
Ja, genau, der bekannte Hanfbauer. Und er lebt, das ist jetzt natürlich so sein letzter und einziger grosser Erfolg, und er lebt heute noch ein bisschen von dem Raum oder versucht ein bisschen von dem zu leben und will unbedingt wieder das nächste grosse Ding herausfinden und gehen lassen. Wenn er irgendwo auch nur ein bisschen Hanf schmeckt, dann ist er gerade voll drauf und schmeckt in den nächsten grossen Rapazfall, oder? Und aber alle anderen um ihn herum so, hey, Alter, chill's mal, hey, wir sind da im Wallis, gell, chillig und so, es ist alles... Er sagt irgendwo mal auch noch so, der Kanton Wallis ist eigentlich wie ein grosses Familienfest, wo jeder kennt. Und das Problem ist aber, die haben eine Radarparty gemacht. Das ist irgendwie jedes Mal, wenn ein Polizist von ihnen in die Radarfalle tappt, müssen die Geld in ein Kessel tun und am Ende Jahr wird mit dem Geld eine riesen Party gemacht und die Party dort sind Sachen passiert, die nicht sofort erzählt werden in der Serie, aber es hat ein Bundes... sagen wir, der Bundes, nicht Anwältin, aber irgendwie einfach so eine Aufseherin aus Bern hat sie jetzt da gebracht und sie tut jetzt ein bisschen schauen, dass die kein Seich machen. Und währenddessen natürlich fängt ganz harmlos an. Zwei Hanfganoven wollen etwas schmuggeln und es artet aus. Also es wird immer, jede Folge wird absurder und absurder. Und irgendwann mal sind wir wirklich so am Punkt, wo alles explodiert in dem schönen Wallis und es wird dramatisch und es ist herrlich. Also es ist wirklich herrlich. Ich bin überrascht, wie lustig Joker ist. Normalerweise bei Schweizer Produktionen bin ich mir jede Menge Cringe gewöhnt. Also ja, wirklich so Fremdschämen und oh mein Gott, die Schauspieler und oh shit, und das soll jetzt lustig sein, was soll das? Also bin mir es eigentlich nicht gewohnt, dass ich bei einer Schweizer Produktion tatsächlich lache, und Joker ist unfassbar lustig. Ist wirklich so, hat eine wahnsinnig gute Balance zwischen tatsächlich Witz, Humor, Klischee bedienen, Klamauk, Blödeleien und Trash. Also es ist alles drin und es hebt sich wirklich gut die Balance, und es ist einfach eine fucking geile Serie. Ich habe die Hure gefeiert und habe dann auch ein bisschen geschaut, also zuerst bin ich ein bisschen über mich selber verschrocken, dass ich so etwas jetzt auch noch lustig finde. Habe aber gesehen, durch die Schweizer, also Medien, also NZZ, Watson habe ich gelesen, Tagesanzeigen, also alle feiern Joker. Ja. Also ich habe noch nichts Negatives über Joker gelesen. Es ist wirklich fucking lustig. Ja.
Ja, da müsst ihr wirklich, ich meine, das ist immer so, ja, ich muss unbedingt auch hinschauen. Ich kann irgendwie, weißt du, du kennst ja eben so ein bisschen, manchmal ist Bock auf das und manchmal ist manchmal ja Bock auf fucking Beatles-Doku, wo 2,5 ja Stunden geht, und manchmal ist auf Seichte. Und also, wahrscheinlich, ich glaube tatsächlich, die haben ja schon die Shooter gemacht auf 20, ja, auf 20 Minuten damals, genau, wo ich schon recht witzig gefunden habe, aber dann nicht richtig gross weiterverfolgt habe, aber ich finde halt immer so Zeug geil. Wenn so,
ja.
Es zeigt halt eben, dass wenn du eine fetzig geile Idee hast und lustig bist, dass in der Schweiz tatsächlich auch nachher schon etwas erreichen, so, weißt du?
Voll, voll.
Weil das es gibt, dass nicht einfach alles so ein bisschen immer der gleiche Schweizer Käse ist, so.
Ja, ja, und vor allem, dass es auch wirklich mal lustig, dass es wirklich gut sein kann. Also es ist auch noch, es ist auch keine Low-Budget-Produktion, es ist vom Budget her ähnlich wie eine Tatort-Folge, also ich sage mal, das ist für Schweizer Verhältnisse relativ viel, was sind da, reden wir von sicher über 1 Million oder so etwas Budget. Und es ist auch gut produziert, es sind mega coole, mega schöne Locations, und es hat auch ein paar recht fetzige Explosionen dort drinnen und ein paar gute Stuntworks. Und ja, eben, mich hat es mega auch an Brooklyn Nine-Nine erinnert, weil dort hast du ja auch, der Hauptcharakter ist auch so ein bisschen Heißsporn, und um ihn herum hast du all die verschiedenen skurrilen Charaktere, hast du alles auf der Polizeistation, alle klischiert bis an Haken, aber der Praktikant aus Zürich mit dem Sprachfehler, der vom Cedric Schild gespielt wird, wo viele vielleicht vom Easy Magazine kennen, wo vor allem wegen seinem Sprachfehler heißt Smetterling. Dann ist immer so, wo ist der Smetterling? Der ist schon hure gut. Und der bekommt immer den ganzen Dreck ab von der Ganoven, von den Dingen. Er ist einfach der arme Sieg in der Serie. Aber ist super gespielt. Also er hat ein paar Schauspieler drin, die, ich glaube, Rossinelli macht auch. Ja, stimmt, Rossinelli spielt die Bundesbeamtin. Was sind das?
Also Anna Rossinelli ist ja halt eine Musikerin.
Ja, und genau.
Das sieht ich ja noch kein Schauspieler. Nein,
das ist gut. Also, ja, eben. Es ist ein bisschen, aber das ist überhaupt nicht, also die schauspielerische Leistungen sind durch die Bank solid bis gut. Also es ist wirklich nicht irgendwie, es ist, und dort, wo es eben cringe ist, ist es auch wirklich so gemeint, dass es ein bisschen so cringe ist. Eben die Skandal-Rapperin da, wo ein bisschen so eins macht auf, Bitch und Dollarscheine, ich bin reiche und so Zeugs, aber auf lustige Art und Weise. Es sind 5 Folgen an 30 Minuten. Man hat es also auch recht fix durchgeschaut.
Super. Ah, das ist eigentlich so lang wie eine Folge von der Beatles.
Nicht mal! 2,5 Stunden und du bist eigentlich schon durch. Und das ist super. Ja, super. Es braucht auch nicht mehr Länge, wenn es so also schön kondensiert ist, dann fängt es einfach. Ja. Also Joker unbedingt reinziehen.
Ganz ich schaue es dem Fall bis nächste Woche sicher. Ja. Weil ich glaube, so Sachen sind wirklich, das ist etwas, wo ich immer so finde, hey, wieso könnte man nicht und wieso mache ich nicht einmal und ich sollte doch auch mal und so. Aber weißt du, natürlich Underachiever immer. Du kennst es. Das wäre doch geil, wenn man das so mal, ja. Dass ich rede so Dinge jetzt, seit dem Studium rede ich davon, dass ich mal ein Sitcom mache. Bis jetzt ist noch nichts passiert. Jetzt haben die aber gezeigt, dass es funktioniert. Das sollte jetzt mir ein Ansporn sein. Weißt du was? Reden wir in 20 Jahren und schauen, ob ich meine Sitcom gemacht
habe. Jawohl.
Ich mache mit 99%iger Sicherheit den Wettruf. Ich habe sie nicht gemacht. Aber geil, haben die das gemacht. Sehr geil. Joker. Und zwar frisch, fröhlich und auf alles in Deutsch.
Genau. Joker ist übrigens der Walliser Begriff für Polizei.
Ja, oder auch Berner sagen. Da haben gesagt,
Berner sagen dann
auch. Das Mitarbeitermagazin von der Berner Polizei heisst Joker. Das weiss ich von einem Berner Polizist. Hey, weißt du, habe ich im Joker habe ich das gelesen. Wieso?
Was?
Ja, das heisst so. Fun Fact am Rand. Absolut nutzlose Sachen, die ich weiss. Sehr gut, wir kommen noch zu der letzten Rubrik, ganz, ganz kurz. Wir sind wirklich jetzt noch kurz abgebunden, bevor wir nachher die Rinde begrüßen, die uns über Black Friday erzählt. Und zwar habe ich zwei Games gespielt und das ist jetzt wirklich ganz, ganz noch kurz abgehandelt. Einfach damit wir die Spielecke nicht zu kurz holen und nicht. Ja. Ich habe Gran Turismo Sport habe ich gezogen. Das ist das Gran Turismo auf der PS4 rausgekommen ist. Ich habe das gegamed, weil ich ja damals für ein paar Wochen ein Interview dürfen machen mit dem Lorenz Frey Hilti, wo Teamchef ist von Emil Frey Racing, wo im Gran Turismo Trailer dabei ist und übrigens auch ein Auto in dem Gran Turismo Sport drin hat. Und ich habe das gemacht, weil er im Gran Turismo 7 Trailer eben genau drin ist und Gran Turismo 7 auf ich glaube, im nächsten April oder März oder so kommt. Und dann habe ich gefunden, ich muss als Vorbereitung und auch so ein bisschen, weil ich denke, wahrscheinlich werde ich dann das Gran Turismo Review machen, weil der Phil einfach keine Ahnung hat von dem, habe ich das gegamed. Und es ist wieder absolut fucking Gran Turismo Feeling aufgekommen. Gran Turismo Sport ist ja die Version, die so ein bisschen abgespeckt ist, so ein inner für E-Sport eigentlich gedacht ist so. Und ich glaube, das macht es recht gut. Das ist auch immer... Das ist wirklich das Ding. Und was bei Gran Turismo ja immer... Hast du mal gespielt, eins Gran Turismo, oder nie?
Ja. War damals auf der Playstation sogar schon.
Eben, auf der 1 und 2 und so, das sind die grossen gewesen. Ja. Da hat es immer die... zuerst mal Fahrschule und nachher die Lizenz-Ding gegeben, oder? Es hat eine Tonne von denen und ich liebe es. Ich finde es so geil. Es sind einfach so kurze Abschnitte, wo du musst halt, ja, es zeigt dir ja das und das und so funktioniert fahren, das ist Trailbreaking, also man bremst in der Kurve, was du eigentlich nicht solltest machen, aber weil du sonst das Heck verlierst und was passiert, wenn du das Heck verlierst und so, dann musst du einfach, gibt es Silber, Gold und Bronze, wo kannst holen, je nachdem, ob du schneller bist oder nicht. Und es ist so gut. Ich finde es so geil. Also ich bin irgendwie gestern Abend 2,5 Stunden da gesessen und habe einfach nur ein Challenge nach der anderen gemacht. Das ist richtig Gran Turismo-Feeling aufgekommen. Und etwas, was ich auch wollte sagen zu dem, was ich, weil ich habe kein Steuerrad im Moment, ich habe all mein Zeug verkauft und so und sie wollen mir ständig eins unterjubeln zum Test, aber ich habe keinen Platz und keine Zeit. Ich mache dann, wenn das Gran Turismo 7 rauskommt, mache ich genau dann einen schönen Test von allen Steuerrädern, wo wir sind. Dann sage ich so. Das heisst, ich muss mit dem Gamepad spielen oder mit dem Joypad spielen. Mit Controller, sagen die. Ja, gut. Auf jeden Fall, was geil ist, du kannst, oder beziehungsweise es funktioniert huere gut, nämlich mit der Motion-Ding. Also ich steuere jetzt so, also mit dem Gamepad so, links und rechts, oder den Controller einfach so, wie es Steuerrad bewegen. Und das funktioniert mega genau. Also es ist fast besser, nach einer gewissen Angewöhnungszeit als mit dem Stick, weil der Stick hast halt nur sehr einen kurzen Weg, wo du kannst eigentlich quasi steuern. Also du kannst entweder ja, voll ein bisschen etwas dazwischen und gar nicht und so kannst du mega fein, kannst du nachher, vor allem in so länger gezogenen Kurven, bist recht viel genauer, wenn du nachher mit dem Kippen vom Gamepad steuern.
Also wenn das funktioniert, ist geil. Ich meine, bei Mario Kart hat es das auch schon gegeben und das hat überhaupt nicht funktioniert.
Genau, bei Mario Kart ist aber tatsächlich auch so ein Game, wo du das auch gar nicht brauchst, weil dort musst du entweder voll steuern oder gar nicht. Also das ist fein steuern, ist bei Mario Kart eigentlich überhaupt nicht wichtig, weil du musst können driften und that's it, oder? Oder vielleicht gar, ja, so. Also bei Mario Kart hat es nicht funktioniert, darum hätte ich auch nie gedacht, dass das etwas ist, aber ich bin schnell ein bisschen googeln und so in Subreddits rein und habe dann gesehen, dass das geht. Und bin recht begeistert, finde es recht cool, so zu steuern. Muss mal, ich glaube, für längere, also weißt du, ich habe jetzt natürlich noch kein Rennen gefahren. Ich habe das, die Tests sind ja wirklich so 30-sekündige Abschnitte oder vielleicht mal 2 Runden von einem Rennen. Ich glaube, längerfristig, also als Endurance Race machst du so nicht, aber so für den Moment finde ich es recht cool. Und das andere, was wir noch gezogen haben, ist NBA 2K22, das neue NBA-Game von 2K Sports. Also neu ist es auch nicht mehr, aber ich habe es halt einfach im Sale gekauft beim Black Friday. Und ich muss sagen, auf der PS5, das ist wieder einmal ein klassischer Fall von man hat eine nächste Generation und dann gewisse Sachen kann man schon übernehmen in die neuen Spiele. Es ist immer bei Sportspielen so, oder? Die sind meistens, wenn sie auf eine neue Generation kommen, sind sie ein bisschen abgespeckt. Ja, also weißt du, weil sie einfach nicht, du musst alles wieder nochmal neu programmieren und so. Und es gibt wirklich Sachen, die ich mega scheiße finde. Weil früher hast du so das Spielzeug viel einfacher ansagen. Jetzt musst du mit dem Digitalpad irgendwie durchdrücken und so. Und das ist alles so Zeug. Es sieht dafür natürlich ein bisschen geiler aus, logischerweise. Und spielt sich auch wieder sehr gut. Ich habe es die letzten 2 oder 3 Jahre sogar rausgelassen vom NBA 2K, weil es einfach wirklich spielerisch auch nicht mehr lässig war. Weil es war immer das Gleiche gewesen, so zum Korb ziehen, dort den Korb machen und so. Ich finde, jetzt bietet es viel mehr Möglichkeiten und vor allem wirst du auch richtig wieder verteidigt und du kannst aber, dafür sind 3 Punkter einfacher und so zum Schiessen. Ich finde es ein recht gelungenes Game. Was ich jetzt gar nicht ansprechen will, sind die Microtransactions, die es gibt. Ja. Das ist natürlich auch dort so, oder? Da, aber den kann ich EA, auch gar nicht oder? Rein.
Wie? Ist es von EA?
Nein, 2K.
Ah, okay.
2K Sports. EA hat NBA Live hat das geheißen und die haben es dann mal wieder versucht und dann haben sie eine Version dann ein Jahr rausgelassen und seither hast du nie mehr etwas gehört von dem. Also das ist ein völlig, das Game ist nie richtig wieder zum Fliegen gekommen. Und das NBA ist tatsächlich, also das ist richtig, richtig, richtig deep, was du da machen kannst. Also wirklich geil. Deep. Also du kannst jeder Spieler einzeln genaue Anweisungen geben, weil er soll spielen und dann hast du auch 100'000 Spielzeuge, die du kannst einstudieren und also wenn du steep gehen willst, kannst du richtig tief. Aber musst nicht. Ja, aber auf jeden Fall kann ich meine Timberwolves, wo die Saison überraschend gut spielen, darum bin ich überhaupt drauf gekommen, weil meine Mannschaft wieder gönnt, habe gefunden, yes, geil.
Ist immer so. Ich spiele, wenn Milan am Wochenende gewonnen hat, spiele ich die nächsten 3 Tage nur FIFA. Genau. Wenn sie verloren haben, dann...
Ja, fuck off. Ja, wirklich nicht. Das ist genau so. Ja, also hey, Black Friday ist gerade ein gutes Stichwort, wo ich das gekauft habe. Wir machen gerade weiter mit der Irene Portmann, die uns genau, kommt, erzählen, genau, wie das läuft, also mit Black Friday und wie das man den vorbereitet. Und,
ja, aber schnell noch vorher, was machen wir im Dezember?
Oh, das wollte ich noch mal sagen. Scheiße, ja.
Das haben wir, glaube ich, in der WC-Dusche-Parade irgendwo.
Irgendwo ist das ja scheiße. Das wollte ich noch schnell ankündigen. Genau, bevor wir nachher die Irene haben. Und zwar haben wir im Dezember angekündigt, beziehungsweise kündigen wir jetzt an, wir machen 3 grosse Highlight-Sendungen. Ja. Einerseits nächste Woche dann zum Thema Tech-Highlight von uns, von dem Jahr. Dann tun wir unsere Film- und Serien-Highlights präsentieren. Eine Woche drauf und dann schlussendlich Game-Highlights von uns von dem Jahr. Wird sicher wieder für Diskussionen sorgen. Wir schauen extra so ein bisschen, dass wir auch ein bisschen kontroverse Sachen reinnehmen, oder?
Ja, wir wollen ein bisschen streiten.
Ja,
ich glaube, wir haben auch, was haben wir gesagt? Top 3 jeweils nur sogar.
Top 3, also bei diesen Tech-Highlights ist es einfach so, gehen wir nochmal schnell ein Jahr durch. Mhm. Und bei den anderen 2 Filmen und Games gehen wir einfach unsere Top 3 von diesem Jahr durch. Und ich bin natürlich jetzt schon jeden Tag schweißgebadet, wache ich auf. Was soll ich denn plus nehmen?
Ja.
Wobei eben bei den Film und Serien ist es noch ein schwierig bei mir. Ich habe gar nicht so viel gesehen, glaube ich, das Jahr. Aber dann sind es halt die Sachen,
die
ich
gesehen habe. Die 3, die du halt gesehen hast.
Ja, genau. Ja, sehr gut. Also, wir sind gerade wieder zurück mit der Irene und hören uns dann zur spannenden Diskussion über den Black Friday.
Jawohl, bis gleich.
Tschüss. Herzlich willkommen zurück und wir sind jetzt noch zu dritt. Irene Portmann ist bei uns. Sie arbeitet bei uns im... Wie sagt man? Brand Management. Irene, sag mal schnell, was heisst das Brand Management?
Genau, richtig. Hallo zusammen. Ja, ich arbeite im Brand Management bei uns. Das Team gibt es seit gut 4 Jahren und wir kümmern uns um alles, was die Marke Digitec und Galaxus betrifft, um Kommunikation. Und was ich immer finde, ganz wichtig, das Budget ist bei uns angesiedelt. Das heisst, wir sind das Team, das Geld ausgibt.
Genau. Oh. Du bist jetzt aber natürlich nicht wegen dem Budget dran. Da, wir haben dich nicht eingeladen, weil wir dringend Stutz brauchen oder so, sondern wegen Black Friday. Ich habe es am Anfang schon gesagt, Black Friday war da letzten Freitag, war immer so ein bisschen die grosse Aktion, hat auch immer wieder für Schlagzeilen gesorgt bei uns, sex für irgendwie Preislisten, die irgendwie geleakt sind, zum Beispiel, war mal eine grosse Schlagzeile gewesen, oder Server, die zusammengefallen sind. Jetzt, das Jahr ist es eigentlich
wir sind uns bis heute noch nicht einig, ob die Liste absichtlich geleakt worden ist oder nicht. Da gibt es ganz viele urbane Legenden drumherum und
Nein, ich glaube es ist nicht. Also wenn ich das so dort damals für ein paar Jahre bei uns miterlebt habe, glaube ich, es ist wirklich nicht extra geleakt worden. Aber tatsächlich eben Black Friday ist ein grosses Thema. Und du bist eigentlich quasi, du bist Touchmeisterin von dem, kann man so sagen, oder?
Kann man so sagen, ja. Bei mir ist wirklich, bei mir laufen wie die ganzen Fäden nachher zusammen, von was alle einzelnen Abteilungen, jede einzelne Abteilung leistet einen riesen Beitrag dazu, dass am Schluss um Mitternacht die Angebote am Freitag online sind und die Leute können einkaufen bei uns, und bei mir laufen wie die ganzen Fäden zusammen, genau.
Du sagst eben, die Fäden laufen zusammen. Das ist nicht einfach so, dass du irgendwie eine Woche vorne denkst, da könnte man vielleicht noch ein Aktionchen machen oder das wäre noch lässig oder so, sondern das ist ein Ganzjahresprogramm, oder?
Schön wär's, genau. Ja, nein, inzwischen ist das wirklich ein Ganzjahresprogramm. Also jetzt war am Freitag Black Friday gewesen, am Montag Cyber Monday, und seit dem Dienstag bin ich am Auswerten von dem Ganzen, schaue das Ganze an, wie hat das funktioniert, wie ist es gelaufen, was wollen wir wieder machen, was wollen wir nicht mehr machen, planen, Q1 ist eigentlich so ein Planungsphase, Q2 nachher Informationen in die ganze Firma raus, was wollen wir machen, und dann haben die ganzen Abteilungen nachher wieder Zeit, um sich entsprechend vorbereiten. Inzwischen ist das wirklich, bin ich das ganze Jahr eigentlich mit dem Thema beschäftigt, dass ich das ganze Jahr vor Weihnachtszeit. Ganz am Anfang war es noch anders gewesen. 2015, als ich im Sommer frisch in die Firma kam, 2015. Und dann haben wir das erste Mal im Herbst Black Friday durchgeführt, am Montag von dieser Woche. So, hey, okay, ich glaube, am Freitag ist da irgendwie doch noch Black Friday. Und ja, komm, machen wir auch etwas. Ein paar Angebote irgendwie zusammengesammelt in dieser Woche und etwas aufgeschaut und natürlich Rekordumsatzzahlen erreicht. Und sie wirklich, glaube so mehr oder weniger an uns selber überrascht. Gewesen, nachher noch in einer Bar, auf das anstossen, trunken, Judi Hui. Und seither hat das wirklich immer grössere Ausmasse halt angenommen. Auch die Firma ist immer grösser geworden, oder? Also das denke ich, das muss man auch sehen. So eine Koordination zu machen, wo wir damals noch in 600 Leute waren, ist noch eins. Jetzt sind wir auch nie über 2000 Leute, und das ist schon viel mehr Leute involviert, und eben, es nimmt viel grösser Ausmasse an. Und auch die Bekanntheit vom Aktionstag ist ganz anders.
Sind denn damals viele gewesen, die Black Friday gemacht haben? Oder ist so Digitec Galaxus einer von den ersten gewesen?
Nein, es war wirklich dort in diesem Jahr nachher so recht breit verteilt gewesen. Es haben, glaube wirklich nachher viele, die gefunden haben, auch, dass es wäre auch Zeit, das mal das erste Mal aufzunehmen. Ja.
Also, ja, eben, du sagst, es war so ein bisschen Zeit, um das aufzunehmen, und ist dort dann schon der Server zusammengekracht, oder ist das erstens in den nächsten Jahren gekommen? Das war immer so eine Schlagzeile.
Ja, das heisst, dort natürlich schon nicht gleich viele Leute gewusst wie in den Folgejahren, aber wir haben dort dafür eben auch sehr, sehr wenig Vorbereitungszeit gehabt. Also sicher stabil unterwegs sind wir dort auch nicht gewesen. Jetzt eben, wo Lasttests anfühlen, schon im Sommer eigentlich, wo man sich im Engineering-Team mit dem von davon auseinandersetzen. Also da sind wir jetzt schon ganz anders parat, weder wenn wir innerhalb von einer Woche wir vom Marketing entscheiden, komm, so etwas machen wir jetzt.
Ja, ja, dann haben wahrscheinlich die Einkäufer und Einkäuferin auch gefunden, so, wie bitte? Was? Black Friday!
Ja. Oh, wow, ja, ich habe da noch irgendetwas. Ja, das können wir schon. Das ist noch ein Ladenhüter oder so. Gell? Ja.
Muss man fairerweise sagen, ist es schon ein bisschen so abgelaufen. Hey, was hast du noch? Immer einfach etwas, oder?
Ja.
Ja, aber jetzt ist es ja tatsächlich sehr orchestriert und organisiert und so, oder? Also, wie muss man sich denn das vorstellen, wenn du da irgendwie zu den Abteilungen gehst? Müssen die sich dann irgendwie den Kopf zerbrechen? Oder schlönen die sich vielleicht sogar die Köpfe ein, weil sie sagen, oh nein, die haben viel die geileren Aktionen oder so. Wie funktioniert das?
Genau, also im Einkauf meinst du jetzt konkret?
Ja, genau.
Oder,
ja.
Genau. Das ist natürlich eine von der wichtigsten Abteilungen oder wichtigsten Sparing-Partner für mich, die ganzen Einkäufer bei uns, wo auf jeden Fall, also das ist schon ein bisschen, man will schon die geilsten Deals bringen, das ist sicher klar, ja.
Also die sind eben auch den ganzen Tag, oder die, nein, den ganzen Tag, was sage ich, das ganze Jahr damit beschäftigt. Ja. Jetzt dieses Jahr, oder man hat es ja schon letztes, so ein bisschen wegen der Pandemie, wir haben da schon viel darüber gelesen, so ein bisschen die Rückstände, oder, wo man gehabt hat, oder wo es immer noch hat, die Lieferschwierigkeiten auch teilweise, die sind jetzt dieses Jahr wahrscheinlich auch ein Riesenthema gewesen, oder?
Ja, es ist so. Es hat sicher nicht das Leben nicht einfacher gemacht von den Leuten, die für das zuständig waren bei uns. Es ist ja wirklich gerade also bekannte Produkte, natürlich Grafikkarten, aber auch in allen anderen Bereichen. Es hat fast jede und jede Schwierigkeiten gehabt, wo sie einfach gemerkt haben, okay, Ein Beispiel ist die Kategorie Wohnen bei uns, wo Container, also Wohnen ist sehr lange Vorlaufzeit, das ist halt auch sehr unterschiedlich, oder? Also der Einkauf ist sehr unterschiedlich, es funktionieren viele Sachen sehr kurzfristig. Wintersport zum Beispiel kauft im Dezember schon ein, fürs Folgejahr, also die gehen jetzt an und suchen jetzt Deals, die wir nachher nächstes Jahr werden anbieten. Die Funktionswäsche, die jetzt super gelaufen ist, die wird jetzt nächsten Monat dann oder diesen Monat dann eingekauft. Und Wohnen ist auch etwas sehr, sehr Langfristiges, oder? Wo wirklich nach Container halt aus Asien transportiert werden. Und dort auch haben sie im Sommer das ganze gesourced, die Deals klar gemacht und jetzt vor ein paar Wochen kommt, hey, schau, die Container kommen nicht an. Wir haben die Ware nicht. Und dann ist schon sehr, sehr viel Improvisation gefragt gewesen, auch eben Smartphone, auch so ein Bereich, wo man hat lang voraus Sachen plant. Man versucht natürlich auch, also die Käuferinnen sind sehr, sehr früh dran gewesen, wirklich auch bewusst eben, um schon mit den Herstellern zu schauen, hey, wo gibt's extra Möglichkeiten, dass wir möglichst exklusiv irgendwie Sachen holen können, wo eben sonst nicht unbedingt Verfügbarkeit da ist und so. Und vieles hat halt dann kurzfristig einfach gleich auch nicht geklappt, trotz mega grossen Anstrengungen und mega grossem Einsatz. Und das, haben wir wirklich nachher sehr viel spontan müssen kurzfristig einfach Lösungen finden und Möglichkeiten, ja.
Das ist schon, es ist irgendwie, ich sage mal, in meinem Kollegenkreis, ich sage mal, mein näheren Kollegenkreis, es tönt einmal ein bisschen so, ja, Black Friday, die geilen Deals gibt es jetzt da auch nicht mehr unbedingt, sind einmal ein bisschen so lagerlich, es wird immer ein bisschen so, ja, man ist fast ein bisschen faul gewesen, oder man hat den Eindruck, so, ja, man hat sich nicht so richtig Mühe gegeben, man hätte da mehr größere Deals können, warum knallt es nicht? Aber dabei hinten rum ist, wie du sagst, eine riesige Arbeit, die das ganze Jahr dauert und extrem viel Druck und die machen und tönt und probieren, jeden Rapp rauszuholen, jedes geile Produkt rauszuholen und in letzter Sekunde nochmal alles ändern und nochmal neu machen. Und das finde ich schon noch cool, wenn man das auch mal ein bisschen so beleuchtet, dass da tatsächlich auch wirklich jedes Jahr, eben wie du sagst, fängt ja jetzt schon an für nächstes Jahr, die ganzen Planungen. Oder? Wahnsinn.
Ja, aber das ist das, was ich auch sage. Ja, man liest dann immer auch in den Kommentaren, ja, es sind wieder dieses Jahr nicht so gute Deals und das kommt natürlich auch ein bisschen die Erwartungshaltung drauf an. Oder? Ich habe eine Kollegin, die schreibt mir jedes Mal schon eine Woche vor Black Friday, hey, weißt du schon etwas, ich brauche das ab und jenes und so. Und ich finde immer so, hey, du musst nachher selber schauen, oder? Aber du kannst nicht erwarten, dass jetzt, wenn du ums Verrecken geht, die und die Nudelmaschine willst, dass die dann nachher bei Black Friday abgeschrieben ist. Wir haben so viele Produkte, oder? Dass man einfach dann nachher, dann ist die Erwartungshaltung vielleicht auch ein bisschen falsch. Oder?
Kann das sein, vielleicht, sorry, so ein bisschen so, das ist jetzt meine persönliche Theorie, dass einfach aus der Luft gegriffen, ist mir gerade spontan in den Sinn gekommen, dass man vielleicht bewusst nicht mehr tut, am Black Friday wirklich auch grosse Deals anschmeissen, weil man vielleicht festgestellt hat, ja, wenn die Leute sich irgendwie jetzt, sag mal, das neue iPhone wollen holen und das kommt im September raus, dass sie sagen, ja, weißt du was, warten wir noch bis November, dann ist es vielleicht im Black Friday. Dass da viel Umsatz auch und viel Marsch auch verloren geht, wenn die Leute schon jetzt wissen, ja, Black Friday kommt. Also ich höre das auch immer wieder, auch von Kollegen sagen, ja, das wäre noch geil, PS5, aber ich warte, vielleicht ist es ja ein Black Friday drin. Dass man vielleicht die Leute auch ein bisschen erziehen will, dass wirklich die grossen, krassen Sachen, da musst du nicht extra unbedingt auf Black Friday warten, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das... Also ich sage das jetzt mal einfach so als Theorie, ich weiß nicht, vielleicht weißt du es auch, ist das auch Sache der Einkäuferinnen und Einkäufer?
Ja, ich glaube, es kommt extrem darauf an, also wenn das neue iPhone rauskommt, dass dann die Leute einfach auf das springen, das ist eh klar und das nutzen wir genauso auch. Aber wir wollen trotzdem natürlich auch die Aktionstage sehr, sehr attraktiv halten. Eben, die Verfügbarkeit ist logisch, ist eine Frage, müssen wir immer berücksichtigen, ist der Deal da? Eben, wir hätten uns in vielen Bereichen gewünscht, mehr Deals zu bringen oder anders zu bringen. Das, was die Leute auch kommentiert haben, was sie vermissen, haben wir auch vermisst. Also das ist nicht so. Aber was man schon klar muss sehen, also nein, wir tun nicht Sachen irgendwie jetzt zurückheben oder so, sondern also, wenn wir geile Deals haben, bringen wir die geilen Deals, weil die Leute kommen und mit danach schauen, wie sie das sehen wollen. Und wir sind uns schon bewusst, wenn wir das nicht bieten, kommen die Leute auch nicht mehr. Und wir wollen die Leute, also wir wollen im Endeffekt einen coolen Tag machen für die Leute und ihnen das zeigen und das bieten, was sie möchten, weil es ist, also
quasi langfristig sind enttäuschte Kunden, nützt einem weniger als jetzt irgendwie kurzfristig sagen, ja, im September ein bisschen bessere Marge und dann nachher im Scheiß auf Black Friday, sondern lieber geilen Tag am Black Friday, dass die Leute zufrieden sind und auch weiterhin gerne auf die Seite im Shop kommen.
Absolut.
Jetzt, eben, es ist schon international, habe ich gelesen, irgendwie, dass eben der USA ist der Black Friday nicht so gelaufen, wie die Erwartung war. Also sonst hat man das überall können lesen. Auch wir haben eine Medienmitteilung rausgegeben, dass er nicht so gelaufen ist, wie auch schon. Eben, das kannst auch du bestätigen. Das ist so ein bisschen, ja, man hat jetzt irgendwie ein paar Prozent hat weniger Umsatz und nicht unter dem erwartet. Ich weiss jetzt die Zahlen nicht genau, das ist ja eigentlich aber auch gleich. Hast du auch ein so das Gefühl, vielleicht, weil die Leute jetzt immer online bestellen zum einen und zum anderen, ja, weil man halt irgendwie in dieser Pandemie, irgendwie, ja, man kauft sich dann das Zeug gerade, wenn man es braucht. Ich weiss nicht, ich kann es irgendwie nicht erklären, wieso das so ist, aber das ist so meine Erklärung, wieso das ein bisschen weniger Umsatz passiert ist.
Ja, also ich sehe einfach auch, dass 2020 wirklich ein crazy Jahr war.
Ah ja, weil 2020 so krass war, kann man das fast nicht überbieten, meinst
du? Richtig. Also es wär wie noch mal krasser, wenn wir jetzt das auch noch mal übertroffen hätten. Also das, wir sind schon logischerweise, wir sind sehr erfolgsverwöhnt, das muss man sagen. Wir dürfen immer Wachstum sehen. Und das Jahr jetzt aber haben wir letztes Jahr nicht können übertreffen. Aber eben, wenn man dann sich wieder vor Augen führt, wie krass das letzte Jahr war, ich glaube auch, dass uns dort jetzt im Vergleich schon sehr nochmal in die Karte gespielt hat, dass wir halt einfach profitiert haben von eben Pandemie. Die Leute haben sich wirklich nochmal mit Monitoren, Peripherie, sonst. Also wirklich mega, mega eingedeckt nochmal dort im Herbst 2020. Und sicher auch viel am Black Friday. Es war dann auch schon Lockdown gewesen, wo wir jetzt ja noch nicht haben oder noch nicht haben. Also ich glaube, dort ist schon nochmal ein bisschen ein Unterschied. Und das wäre einfach auch mega krass gewesen, wenn wir jetzt hier wieder neue Rekorde aufgestellt hätten.
Ja, was war denn die Erwartungshaltung gewesen? Also hat man, oder ich sage mal, ja, hat das Jahr die Erwartungen erfüllt, auch wenn man gesagt hat, okay, 2020 wird es sicher nicht sein, oder doch eher ein bisschen drunter oder doch eher ein bisschen drüber?
Ja, also wir haben im Februar 21 diskutiert darüber, was können wir daraus erwarten im November 21. Und da ist echt, also wir sind uns alle einig gewesen, es ist ein Blick in die Glaskugel, oder? Es ist so schwierig zu sagen, eben, und so viele Einflussfaktoren, wie entwickelt sich die Pandemie, dass wir wirklich nicht eigentlich hätte können sagen, was ist realistisch zu erwarten, sondern dass man das mehr kurzfristig muss sehen und jetzt eben auch wieder einordnen, oder?
Ja,
das ist wahrscheinlich schon das. Eben. Man muss auch dazu sagen, wir sind ja auch nicht wirklich, wir sind auch 364 andere Tage einen Online-Shop, wo man abstellen kann und so. Es läuft nicht alles nur auf den Black Friday raus und so. Also ich glaube auch, man hat da, ich muss dazu sagen, auch früher, also als ich angefangen habe zu arbeiten, vor 3 Jahren oder so, ist das nochmal eine ganz andere Kiste gewesen. Und da ist man auch gar nicht irgendwie arbeiten, weil irgendwie das System sowieso gerade lahmgelegt gewesen sind und so. Und für mich ist jetzt irgendwie so, weißt du, nachdem das Ganze, also jetzt einfach so als Mitarbeiter von dieser Firma, nachdem die Pandemie kam und man einfach die gesehen hat, wie verreckt viele Leute das da bestellen und dass wir die Nutznießer sind, ist für mich der Black Friday so ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil sie gefunden haben, hey shit, ja komm, ey, jetzt können wir uns gar nicht mehr beklagen. So, weißt du, sonst war es immer so gewesen, hey, ja, Umsatzziel. Und jetzt ist einfach so, es läuft eh. Oder? Also von dem her, ich finde das aber meinst du, das ist draussen auch so wahrgenommen worden oder gibt es da wirklich noch viele Leute, die so voll auf der Black Friday spitz sind? Weil eben, ich habe die eine Kollegin und sonst kenne ich fast niemanden, der dann so Black Friday geil ist bei mir im Kollegenkreis.
Okay, also intern die Leute sehr Black Friday geil, muss ich sagen. Also
so.
Vorher täglich bekomme ich irgendwelche Nachrichten. Nein. Kannst du mir die Liste freigeben? Ich will einfach nur schnell schauen. Ja. Nur schnell drauf schauen, was haben wir im Angebot? Ich so, okay. Und dann haben wir, also extern muss ich sagen, habe ich schon, aber eben das, ich glaube, das kommt einfach auf Kundengruppen oder so an. Ja, oder ja. Die Leute, die man sicher rundum bewegt. Aber ja, da schon auch ein paar Schnäppli-Jägerinnen bei mir im Umfeld, die natürlich vorher auch wissen, kommt echt dort etwas?
Ja, genau.
Ich habe ganz viel bei mir, halbe Kollegen.
Ah, wirklich? Ja, nein, ich weiß nicht, bei mir ist es irgendwie weird. Ich weiss, vor zwei Jahren war das komplett anders gewesen. Gut, vielleicht auch, weil alle gewusst haben, jetzt fängt er dort an zu arbeiten. Der kann noch eine Dialyste bringen und ich habe sie einfach nie rausgelassen. Jetzt wissen sie, jetzt müssen sie gar nicht mehr gut grübeln für mich.
Ja, bei mir, also seit dem League ist bei mir im Kollegenkreis jedes Jahr schauen. Wann liegt er jetzt wieder? Wann liegt er sie mal? Jedes Jahr. Aber ja, das ist schon etwas.
Ja. Hast du aber profitiert, Irin, vom Black Friday? Hast du irgendetwas gekauft?
Hey, also noch nie habe ich irgendwie am Black Friday geshoppt. Es ist für mich wirklich.
Es du ist hast bis da runtergefallen. So. Lieber, der Scheiß, ich habe es nicht mehr gesehen, oder?
Ja, man darf es fast nicht sagen. Ich meine, ich arbeite ein Jahr lang dafür, dass die Leute am Black Friday einkaufen und selber denke ich so, hey, geht mir weg mit dem Zeug. Es ist wirklich einfach, Ich kann nicht. Und ich sehe auch nicht, also, weil ich glaube, es gibt wie ganz klar zwei Kundengruppen. Es gibt die eben, wo wir jetzt davon geredet haben, wo wir im Kollegen Kreis haben, oder so die ganz klar sind, hey, ich habe diese Liste, ich tue die abarbeiten, das sind die Sachen, die ich mir aufspare und ich schaue an dem Tag, wo habe ich den besten Deal, oder? Mhm. Und es muss ja nicht einmal sein, dass wir irgendwie das in den Angebot jetzt dezidiert haben, sondern es kann einfach sein, das Preisniveau generell, oder? Weil halt Jobs sich mitboten, sinkt halt. Und dann kann es einfach generell sein, dass man nicht einmal innerhalb von Black Friday, aber einfach einen guten Deal macht an dem Tag. Also lohnt sich das grundsätzlich, dürfen wir jetzt wahrscheinlich auch nicht zu fest sagen, aber lohnt sich das grundsätzlich schon bei Sachen, wo man kann warten kann, eben sich wirklich eine Liste zu machen und dann zu warten. Und dann gibt es aber schon auch noch eine grosse Gruppe Leute, die sich jetzt nicht mega vorbereiten, sondern die einfach finden, oh ja, stimmt, Schnäppli-Tag, ja, ich gehe mal ein bisschen schauen und ich lasse mich mal ein bisschen inspirieren, was hat es so. Und dort, also das ist so etwas, was ich gar nicht mehr kann, oder? Weil ich hinter jedem Angebot und überall sehe ich schon wieder die Analyse, was steht jetzt hinter dran und wie könnte man das noch optimieren, was könnte man da noch verbessern und ist es aber wirklich jetzt der geilste Deal? Und also, dass ich gar nicht mehr in die Mood reinkomme von eben inspiriert irgendwie shoppen oder so. Es ist bei mir viel
Deformation zu viel. Professionell,
absolut, 100%. Ja.
Genau. Wobei, ich habe einen Fernseher im Warenkorb, weil der Luca hat mir gesagt, wenn du einen neuen Fernseher willst, musst du wirklich auf Black Friday warten. Mhm. Ich kann aber jetzt eigentlich gar keinen neuen Fernseher wählen. Und ich habe aber schon drin gehabt. Weißt du, der LG OLED, da, wo du, aber der gut, der CX,
was der der C1, ich glaube, von der C1, ja, ist das C1. Jahr. Habe ich sehr vielen Kollegen empfohlen, die alle mich das ganze Jahr über gefragt haben, wann, wie, wo, welchen Fernseher. Ich habe immer gesagt, wartet auf. Dort habe ich tatsächlich gesagt, wartet. Mhm. Auf der Black Friday, erfahrungsgemäß, gibt es dort immer den ein oder anderen Knaller-Deal auf Fernsehs. Und tatsächlich ist der C1, glaube sowohl am Black Friday als am Cyber Monday, einfach verschiedene Zollgrösse, irgendwie 65 Zoll am Black Friday und 55 Zoll am Cyber Monday. Ich habe es tatsächlich aber nicht gewusst. Ich habe wirklich keinen Einblick auf die Liste gehabt. Ich habe auch nie gefragt. Ich habe das ja wirklich auch nicht wissen, weil dann fragen dich alle und dann spricht sich herum, der Luca weiß etwas. Und
ja, wirst du vom HR vorgeladen.
Ja, und dann kommt oder nein. Aber ich habe gewisse Erfahrungsgemäß und tatsächlich, also wer einen Fernseher gesucht hat das Jahr, wer einen OLED-Fernseher gesucht hat das Jahr, hat gute Dinge gehabt bei uns.
Ja, den habe ich aber schon drin gehabt, weißt du? Und ja, vielleicht finde ich jetzt also selber, oh shit, wieso habe ich es nicht gemacht? Aber ich habe drin gehabt und dann nachher gedacht, ja, weißt du, brauche ich wirklich einen neuen Fernseher? Meinen ist ja wirklich eigentlich noch gut. Dann habe ich meiner Freundin geschrieben, du, brauchen wir eigentlich einen neuen Fernseher? Und gehofft, sie sagt ja. Und hat sie gesagt, nein, das brauche ich nicht. Das hat dann jemand anders bekommen, aber easy.
Aber ist im Fall bei mir ähnlich gewesen. Ich hatte einen 55-Zöller bei mir drin gehabt, im Warenkorb, für das Schlafzimmer.
Ich hätte einen 48.
Eben, bei mir glaubt das. 55 Zoll ist bei mir Schlafzimmer. Und dann habe ich auch meine Freundin gefragt, du, was meinst, wäre das schlecht oder so? Und dann hat sie gesagt, Luca, du testest so viel Fernsehen pro Jahr, du brauchst keinen eigenen Fernseher.
Das ist okay. Wirklich. Und die Testgeräte kannst du meistens so lange behalten, bis sie irgendwann abgeholt werden.
Ja, immer so. Ich habe immer einen Monat an im Fernsehen, dann kommt meistens schon wieder der nächste.
Liebe Grüße an deine Freundin, sie hat schon recht.
Das ist ja das innerlich, weißt du, dass sie recht hat. Darum habe ich sie auch wieder rausgenommen.
Ja, aber ich meine, natürlich bist du irgendwie so fest, dass wir irgendwie, ja, dann halt, ja, wenn du bei so einem Online-Shop schaffst und dann haben wir ja natürlich Mitarbeiter, Preise und was weiß ich und so, also mir ist es wirklich, ich bin da gar nicht und ich bin sowieso sonst nicht so preissensibel, aber ich verwünsche mich dann eben trotzdem am Black Friday eben so etwas hineinzutun, und ich so finde, ich habe gar nicht gewusst, dass ich das will.
Ein neuer Monitor?
Ja, gut, ja, stimmt, ja, da jetzt habe ich mich, ja, gut. Aber es ist ja immer das. Jetzt bist du schon wieder am Vorbereiten für nächstes Jahr, Irin, oder eben auswerten, hast du gesagt. Das heisst, das so ein bisschen zu schauen, was hat funktioniert, was nicht, oder wie muss man sich das vorstellen?
Richtig, genau. Wir haben vielleicht die ein oder andere von den Zuhörerinnen und Zuhörern haben die Umfrage auch bekommen, wenn ihr fleissig geshoppt habt. Wir machen mit eine Kundenbefragung dieses Jahr. Nochmal spezifisch zu Black Friday, wo wir wirklich auch nochmal Zufriedenheit abfragen wollen. Plus tiefen Interviews mit dem UX, also User Experience
User Interface
Team,
und User Experience, wo, die also genau, ein bisschen schauen, wo das man anklickt und warum und dass das alles aufgeht. Ja.
Genau, und wie man sich als Kundin wohler würde fühlen oder was man noch lieber hat oder besser wäre oder so. Also dort gewinnen wir das hier sicher sehr viele Insights und dann natürlich auch wirklich konkrete Zahlen, wie die Angebote performt und so. Also wirklich recht eine gross angelegte Auswertung wird das, wo wir recht umfassend schauen auf allen Ebenen und dann auch mit den verschiedenen Abteilungen, wo wir Retros durchführen zur Zusammenarbeit. Wie haben wir uns, also wo ist mehr Absprache noch nötig? Das ist auch etwas, was sich unglaublich entwickelt in den letzten Jahren. Oder durch das eben, dass wir grösser werden und die Wege durch das vielleicht auch teilweise ein bisschen länger werden, dass wir uns gut darauf konzentrieren, dass das so bleibt, dass wir eben das ganze Jahr eigentlich im Austausch sind, abteilungsübergreifend. Ja, das sind so ein bisschen Themen, die ich jetzt eigentlich diesen Monat, nächsten Monat anschaue. Und dann geht es dann darum, was wollen wir machen nächstes Jahr.
Krass, hat sich eigentlich so in puncto Werkzeug, um das Ganze auswerten, vieles da in den letzten 5-6 Jahren, seitdem du 2015 den ersten Black Friday organisieren hast dürfen?
Ja, schon im Sinn von, also jetzt wirklich dieses Jahr haben wir jetzt einen riesen Sprung gemacht, wirklich genau mit diesen Kundenbefragungen, die wir zusätzlich machen und Zusammenarbeit mit dem UX und so, wo wir bisher so eng noch nie hatten. Also das ist jetzt wirklich gerade ein riesen Sprung, ja. Ja.
Das ist schon krass, 6 Jahre Unterschied und dann nachher von einer Woche Planung bis zu ein volles Jahr mit Hunderten von Leuten, die involviert sind, Dutzenden von Teams. Es ist schon recht spannend. Und ich möchte aber dazu sagen, dass eben so Sachen wie man sagt, Anfangswoche, man macht etwas und Ende Woche steht es, das ist eben schon immer auch noch möglich bei uns, finde ich so. Also unter anderem der Podcast ist auch so ein bisschen ein Projekt, wo wir einfach mal so bei einem Bier besprochen haben. Und einfach gefunden haben, komm, das machen wir. Und dann haben wir es gemacht. Das finde ich schon erlesen. Genau. Ja, hey, danke vielmals, Irin. Hast du uns da ein paar Einsichten geben in den Black Friday und wie das funktioniert? Und vielleicht nächstes Jahr probieren wir dann noch jemanden von der technischen Seite mal dafür den Podcast zu organisieren, so es den Podcast noch gibt. Den gibt es sicher noch. Wir sind mittlerweile bei 73, also bitte, den wird es schon noch geben. Für die technischen Nerds, die das interessiert, aber ich glaube, es ist wirklich immer lesen, also mal auch hinter Kulissen können zu sehen, wie das wir da arbeiten und dass eben nicht alles immer so einfach ist, wie ihr meint, dass man da irgendwie so Handgelenk mal Pi über den Daumen irgendwie einfach mal sagt, ja, da machen wir 20% auf die 100 Stück oder so, sondern dass eben viel mehr dahinter ist.
Ja, voll. Auch von Herstellerseite, oder, muss man auch noch sehen, du willst natürlich immer den geilsten Deal, also wir haben vorher gesagt, intern, oder, die verschiedenen Abteilungen, die vielleicht ein bisschen miteinander konkurrieren um den geilsten Deal, aber Digitec und Galaxus konkurrieren natürlich dann auch mit Interdiscount und mit Mikroelektronik, Fust und so weiter, oder? Und auch dort herstellen. Also man will natürlich die Konkurrenz irgendwie ausstechen und der Hersteller will auch nicht einfach den günstigsten allen geben, sondern will auch schauen, dass seine Produkte vielleicht ein Teil von der Palette ist dort günstiger, ein Teil von der Palette ist beim anderen günstiger und dann sagt aber der Fust so, ja, aber der Digitec hat das und ich will das auch und Digitec sagt, ja, aber die Migros hat jenes und also,
nein, oder? Digitec sagt, wer ist Pust?
Genau, der Classic. Das ist ein Insider, den wir aber immer wieder bringen, ja. Absolut. Ja, genau.
Ja, von dem her, ja, das steckt schon, das ist schon eine wahnsinnige Welt, die dahinter steckt. Also immer sehr spannend, mal ein bisschen hinter Kulissen zu sehen.
Genau. Danke für meine Irin und dann, cool. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann ich, der Luca, und dann wieder mit dem Phil zum ersten Teil von unserem Jahresrückblick. Tschüss miteinander.
Danke vielmals. Tschüss. Ciao.
Ciao, ciao.